Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Hannover 96 gewinnt nach 19 Jahren endlich wieder das Derby. Und zwar gewann Hannover dank eines Kopfballtreffers von Niklas Füllkrug mit 1:0 am vergangenen Samstag in der heimischen HDI-Arena. Die zwischenzeitliche Tabellenführung ist inzwischen zwar wieder nach Stuttgart gewandert, aber das tut der Stimmung in Hannover keinen Abbruch. Und mit einem Derby-Sieger, hey, begrüße ich bei Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de den Derby-Sieger Hans. Hallo Hans.
Hallo Derby-Sieger Tobi.
Außerdem dabei der Derby-Sieger Tobi Krause von 96freunde.de. Hallo Tobi.
Hallo, ich grüße die Derby-Sieger Tobi und Hans.
Und Derby-Sieger André. Hallo Derby-Sieger André.
Ihr grüßet euch, der Tobi, der Hans und die Peggy.
nee, Moment, das hatten wir geklärt. Die Peggy bist du.
Ich war näher dran am Tipp, mein Freund.
Ich habe hier tatsächlich noch stehen, wer von den beiden Letztgenannten jetzt wirklich Peggy und wer Al ist, ist mir heute egal. Wollt ihr das wissen? So. Es ist mir scheißegal. Ich sag euch, wie es ist. Wir haben das Derby gewonnen, Jungs. Derby-Sieger. Hey, ist es nur mir so gegangen? Oder ist einer von euch Sonntagmorgen aufgewacht und hatte ein dickes, fettes Grinsen im Gesicht?
Ich hatte einen Kater. Zählt das auch?
Das zählt auf jeden Fall auch, den hatte ich auch. Aber es tat gar nicht so doll weh, weil es einfach so schön war. Es war einfach schön. Also ich weiß nicht, es war so schön. Ich habe den ganzen Sonntag noch schmutzige Lieder gesungen, die wir hier natürlich im Radio nicht singen. Aber es war einfach schön.
Es war ja auch einfach hochverdient. Also wir haben ja nicht unverdient gewonnen. Es war einfach hochverdient, was Braunschweig quasi kaum Raum gelassen, kaum Chancen zugelassen. Perfekt.
Und das war die Analyse zum Braunschweig-Spiel. Jetzt gucken wir auf das Spiel gegen Aue. Nein. So einfach kommt ihr mir hier nicht weg. Wir fangen ganz vorne an. Und
bei der Choreo.
Noch weiter vorne. Nimm hier Stunde.
Bei den Peine Ostfans.
Ja, das stimmt. Das wäre tatsächlich noch weiter davor. Ich habe das jetzt aber mal ausgegliedert, diesen Drumherum-Teil. Und dachte, wir sprechen erstmal über Sportliche und dann über Peine Ost drumherum und Hannover drumherum. Aber lass uns deshalb mit einer Stunde vor Spielbeginn anfangen. Das war der Moment, als die Aufstellung rauskam. Und unser Pressesprecher, Christian Bönig, der sitzt ja sonst immer ganz gerne vor der Facebook-Livecam und malt auf einem Flipchart auf, wie er sich das so vorstellt mit der taktischen Ausrichtung dieser Aufstellung. Hat er diesmal sich nicht getraut? Oder hat er nicht gemacht? Durfte er nicht? Weiß ich nicht. Tobi, durfte er das nicht? Du weißt das
doch nicht. Ich weiß das nicht. Nein, ich weiß das nicht. Ich gucke diese Facebook-Live-Videos auch gar nicht. Ich weiß das nicht. Macht er sonst einen Flipchart, ja?
Okay. Flipchart haben sie immer da stehen. Ich gucke das auch sonst nicht, weil ich ja unterwegs bin, auf dem Weg zum Stadion und so. Aber ich habe es mir diesmal tatsächlich hinterher angeguckt, ob die beiden...
Aber die haben ein Video aber gedreht, ja?
Ja, die haben ein Video gedreht und haben aber einfach nur die Spieler von unten nach oben, von oben nach unten aufgeschrieben.
Dann wussten sie wahrscheinlich nicht. Es wurde ja auch gerätselt, ne? Spielt er jetzt mit 3 Sechsern? Spielt Bakalotz? Also wo spielt er? Rechts vorne, rechts hinten? Es wird ja auch tatsächlich gerätselt, wie sie taktisch dann auflaufen werden. Und ich glaube, nur die wenigsten haben erwartet, dass der alte Edeltechniker Marvin Bakalorz unseren Zehner geben durfte.
Ja, also ich habe an dieser Stelle zitiere ich einfach mal einen Tweet von mir selber. Komische Aufstellung ist komisch. Da hatte 96 logischerweise einfach nur die Spieler genannt, die dort spielen sollten und genau die Fragen, die du dir gerade auch gestellt hast. Was machen wir eigentlich mit Bakalorz? Rechter Verteidiger hat er ja schon gespielt, Sechser hat er schon gespielt. Soll er jetzt vor Sorg auflaufen im rechten Mittelfeld? Diese Fragen habe ich mir auch alle natürlich komplett gestellt. Aber die Antwort ist auf dem Platz. Oder wie das so schön heißt. André, wie hat dir das denn gefallen mit dem Bakalorz? Der spielte ja auf einmal Zehner, so war es ja.
Habe ich so gar nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Deswegen
habe ich gehofft,
dass du mich jetzt nicht rannimmst. Weil aus meiner Sicht waren das drei zentrale Mittelfeldspieler, die mehr oder weniger auf einer Linie agiert haben. Da ist mal der eine ein bisschen nach vorne gegangen, dann der andere. Was aber stimmt, dass Bakalorz von den dreien die zentralere Rolle genommen hat und damit vielleicht möglicherweise auch in der Offensive ein paar mehr Anspieler hatte. Aber so einen richtigen Zehner, den verstehe ich als Spielmacher, hatten wir nicht. Also wir haben nicht versucht, unsere Angriffe über diesen Zehner dann laufen zu lassen, sondern wir haben versucht, viel über außen zu gehen, über unsere Außenverteidiger, die hochgespielt haben, über unsere Mittelfeldspieler außen. Und ja, dementsprechend, also so einen richtigen Zehner, wie ihr das jetzt hier darstellt, habe ich jetzt so nicht wahrgenommen. Und auf die Frage, wie es mir gefallen hat, oh Gott, also ich muss sagen, erste Halbzeit war eines der beschissensten Spiele von Hannover, weil sie, ja, naja, ist wirklich, weil sie gegen einen extrem schwachen Gegner, ich hätte nicht gedacht, dass Braunschweig so schwach daherkommt. Du, das, ja, war
das siehst du ganz falsch. Die waren nicht schwach. Wir waren
nicht schwach. Ja, ich bin mal stark, ist klar. Genau. Aber wir hatten der nächste Klappe bei uns. Die waren so nervös, die hatten so die Buchse voll. Die Pässe kamen nicht an, Stockfehler über alles, Technikprobleme mit Ballannahmen. Das war wirklich Horror pur. Aber sie haben sich wirklich durchgebissen und das muss man der Mannschaft hoch anrechnen. Sie haben sich da nicht irgendwie ja unterkriegen lassen, haben es immer weiter versucht und der Erfolg hat dann recht gegeben. Aber so einen richtigen Zehner hat man nicht, jetzt gibt's zu.
Tobi, ich möchte kurz, was der Trainer gesagt hat. Ja. Er wurde ja angesprochen, ne, ob Marvin Bakalorz jetzt Zehner gespielt hat oder ne, wie er zufrieden war. Und er hat also bestätigt, dass Bakalorz auf der Zehn spielen sollte und er hat das auch erklärt. Nämlich, dass sie vor allem auch die zweiten Bälle, also die Bälle, die am besten abgefangen werden von Schmiede und Anton, dass er jetzt diese Bälle holen soll und dann nach vorne mit Dynamik und Zug zum Tor seine Aktionen starten sollte. Das war die Idee und sie wollten, so nannte es der Trainer, die größtmögliche Mentalität im Zentrum. Aber er hat auch für den Trainer auf der 10 gespielt.
Es ist total schön, dass den Trainer sich mal ausdrücken kann.
er hat tatsächlich, finde ich,
das ist gemein, ne?
auf der 10 gespielt. Also ich fand schon, dass er, also André hat ja gesagt, so mehr oder weniger auf einer Linie die drei Sechser, eher weniger fand ich persönlich. Ich fand Bakalorz doch schon deutlich offensiver als die anderen beiden.
Also einigen wir uns darauf, seine Aufgaben waren aber, ich sag mal, mindestens 80-20 defensiver Natur.
So hat das zumindest interpretiert. Nee.
Also 80-20 nicht, komm. Sag mal, 70-30, 60-40,
aber 80-20. Anschlag.
Ist wie offenbar sagen.
Er hat wirklich viel eingeleitet, jetzt mal ganz im Ernst. Er hat wirklich die Ball auch oft getragen in Richtung gegnerischen Strafraum. Ich war überrascht, wie oft er das gemacht hat. Ich habe zwischendurch gedacht, Mensch, der spielt mir viel zu offensiv. Ich hätte mir manchmal defensiver gewünscht.
Die meisten Bälle hat aber tatsächlich auf Schmiedebach gespielt.
Ja gut, der wie immer.
Wie immer, wie immer.
Die beiden Spiel aufzieht.
Genau, die beiden haben das ja versucht. Hans, nee, ich frag dich jetzt nicht nach Schmiedebach, um Gottes Willen.
Doch, bitte.
Nein.
Ich wollte gerade was zu Schmiedebach sagen.
Ja, pass auf, darfst du gleich, aber erst beantwortest du mir die Frage zu Hanik. Die Konsequenz daraus, dass Bakalorz ja nun irgendwo in der Mitte gespielt hat, ob nun 8, 10, 12, 140, sei mal dahingestellt, war aber auch, dass wir einen Spieler quasi weniger hatten, nämlich unseren rechten Mittelfeldspieler Klaus oder Uffe, und diese Position sollte ja in einem normalen Fußballspiel dann doch noch irgendwie besetzt sein, dass der Sorg da nicht alleine auf der rechten Bahn rumturnt, und da hat er Martin Hanik hingestellt, das heißt so ein bisschen Abkehr von den zwei Stürmern. Wie hat dir das denn gefallen?
Letztlich war es die richtige Entscheidung, wir haben gewonnen, wir sind Derby-Sieger. Letztlich hat Bakalorz so ein bisschen, fand ich zumindest, den Raum genommen vorne, wenn er mal nach vorne gegangen ist von Hanik, dass Hanik so ein bisschen immer ja in der Luft stand. So. Also der wusste nicht genau, wo er spielen soll. Jetzt ist er aber natürlich ein cleverer Typ und hat sich trotzdem am Spiel noch beteiligen können. Aber ob das jetzt das System für die Zukunft ist, war ich auch zu bezweifeln. Ich sehe die erste Halbzeit auch nicht ganz so schlimm wie André. Ich finde, wir lassen einfach wenig zu. Wir stehen einfach super. Taktisch eine Meisterleistung wieder.
Also defensiv gebe ich dir recht, Hans, ganz klar.
Klar, offensiv war da natürlich Luft nach oben, aber das hat, glaube ich, wirklich damit zu tun, mit dem Wechsel von Bakalorz auf die 10, da gebe ich dir sogar recht, André. Ich habe das auch eher so gesehen, dass die dass es kein richtiger Zehner war, sondern dass er auch eher mit sehr vielen Defensivaufgaben behaftet war. Was aber dazu geführte, dass Braunschweig wirklich kaum Chancen rausspielen konnte. Und da hat man dann gesehen, dass wir immer sicherer wurden einfach und der Garant zum Erfolg vielleicht.
Dann gucken wir doch mal, was passiert ist. André hatte die erste Halbzeit nicht ganz so gelungen. Ich fand schon, dass man irgendwie so ein bisschen Nervosität gemerkt hat. Ist ja auch ein Stück weit normal in so einem Spiel. Aber die Braunschweiger waren nicht weniger nervös, fand ich. Da kam auch nicht mehr von denen und nicht mehr Sicherheit im Spiel. Das dauerte so gefühlt eine halbe Stunde, bis es dann endlich losging mit vernünftigen Chancen auf beiden Seiten, und die war ja dann Gott sei Dank auf unserer Seite. Es war ein lass mich kurz überlegen, eine Flanke von Füllkrug, die Pripp geköpft hat. Das war so das erste und einzige, was in dieser halben Stunde passiert ist. Pripp hat die allerdings ganz gruselig geköpft. Füllkrug hatte da...
Ja, aber Moment. Entschuldige, dass ich dich unterbreche,
gerne,
aber wir müssen den Pripp jetzt auch nicht immer schlecht machen.
Nein, um Gottes Willen.
Das war, glaube ich, eine der besten Halbzeiten in 96-Trikot, die er jemals gezeigt hat.
Was? Vom Pripp?
Auf die ja, selbstverständlich.
Bei uns vom Fernseher, und ich würde sagen, ich war bei Gästen, wo ich nicht oft bin, weil ich in der Nähe von Hannover zwar war, aber nicht im Stadion, haben die gesagt, weil die öfter zusammen gucken, oh, er hat wieder einen Pripp gemacht. Und also unisono, Pripp war... Also wenn ich jetzt skandalös sage, ist das ein bisschen übertrieben, das gebe ich zu, aber das war eine Farce.
Hallo?
Also, ihr hattet Alkohol zum Fußball, ja?
Also Pripp hat, ganz ehrlich, der ging mal das ganze Spiel über sowas von dermaßen auf die Kiste. Oha. Der hat Europa League bei uns gespielt, der hat technisch, taktisch überhaupt nichts mehr drauf, der ist völlig von der Rolle, der kann keinen Ball annehmen, der kann keinen Pass spielen, der ist im Antritt extrem langsam, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ecken und Freistöße, gut, da liegt der Ball, das ist nicht so schwierig, das kriegt er hin. Gott sei Dank auch die Ecke auf Füllkrug, aber das war unterirdisch. Was stimmt ist, dass er von der Mentalität her mitreißt. Aber der ist Kapitän, einer der drei Kapitäne von uns. Das ist doch bitte schön viel zu wenig.
Na, also jetzt müssen wir aber noch mal über Pripp
bleiben. Edgar Pripp hat die meisten Torschüsse von 96, sogar die meisten Torschüsse auf dem Platz. Edgar Pripp hat die meisten Torschussvorlagen auf dem Platz. Also was du da sagst, das stimmt einfach nicht, André. Tu mal.
Also ich finde, stimmt nicht. Ich bin auch schwerstens schockiert, muss ich gestehen. Also, wir haben hier...
An dieser Stelle wollen wir uns auch von André verabschieden.
Nein, jetzt mal ernsthaft. Wir haben ja in dieser Sendung tatsächlich schon oft auf Edgar Pripp rumgehackt und das auch gerne und mit viel Inbrunst, insbesondere wenn er linken Verteidiger gespielt hat, war da ja auch viel Komisches dabei. Alles gar keine Frage. Aber ich fand gegen Braunschweig fand ich ihn sehr, sehr stark. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, was er da gemacht hat, insbesondere in Kombination mit Albonotz, der vielleicht sogar noch ein Stückchen stärker war. Hat Edgar Pripp ein fantastisches Spiel gemacht.
Ja. Also auch wenn ich jetzt den Shitstorm hier aufziehe, also Leute, ganz ehrlich, vielleicht habe ich da wirklich eine andere Sicht im Stadion mit der Atmosphäre, ja, und mit der Emotion ist das sicherlich nochmal was anderes. Wenn du das vom Fernsehen angeguckt hast, relativ neutral, sag ich mal von der Stimmung her, mit Kaffee und Kuchen in Anführungszeichen, ja, die erste Halbzeit war katastrophal. Es waren so viele Abspielfehler, es waren so viele Stockfehler, technische Fehler, Dinge, die einfach einer Mannschaft, die im Prinzip in die erste Liga möchte oder sich da auch zuzählt, einfach nicht passieren darf. Das gilt für Braunschweig übrigens auch genauso. Das war einfach, wenn der Zweiter gegen Dritter in der zweiten Liga spielt, war das extremst schwach. So, und der Pripp hatte gefühlt, ich habe jetzt keine Bilanz, Statistik müsste man mal raussuchen, der hat wirklich keinen vernünftigen Ball an den Mann gekriegt, keinen Pass nach vorne gezogen, keinen Offensivdribbling gewonnen, hat keine Geschwindigkeit aufnehmen können. Das war alles Albonotz, der da links richtig gewirbelt hat. Der Kopfball war einfach total symptomatisch, ja. Ich habe nichts gegen den Pripp, es stört mich nicht, aber der ist wirklich komplett von der Rolle. Nochmal, der hat Europa League gespielt, der ist einer der drei Kapitäne von Hannover 96. Wenn das eine fantastische Leistung von ihm war, dann brauchen wir den nächstes Jahr nicht.
Also André, ich muss ganz ehrlich sagen, es wird nicht besser, wenn du es nochmal wiederholst. Das macht eine unwahre Aussage nicht wahrer.
Ja, ist Pripp für dich mit der Leistung gegen Braunschweig Bundesliga reif? Meinst du, mit so einem können wir in der Bundesliga bestehen?
Mit der Leistung, die er gezeigt hat am Samstag, inklusive seiner wirklich um unfassbare Galaxien verbesserten Standards, ist er für mich ein Spieler, auf den du in der Bundesliga bauen kannst. Absolut, ja.
Gut, Standards habe ich ausgenommen, ne? Alles andere kann ich dir nicht zustimmen. Habe ich eine ganz andere Meinung, aber ist ja okay.
Ja, ich bin überrascht, wo du sie her hast. Du musst ein anderes Spiel gesehen haben. Also, ich gebe dir oft, bei Edgar Pripp würde ich dir oft recht geben. Vielleicht sogar in jedem Spiel, was ich bisher von ihm gesehen habe. Aber nicht, was das Spiel gegen Braunschweig angeht.
Also ich glaube wirklich, dass wir da vielleicht, habe ich da wirklich zwei Eierlikör zu viel getrunken, ich habe keine Ahnung, aber ich habe eben über Füllkrug und Hanek gesprochen. Hanek hat für mich zum Beispiel, weil wir gerade darüber gesprochen haben, überhaupt nicht rechter Mittelfeldspieler gespielt, das war für mich Füllkrug. Und Hanek hing zwar in der Luft, ja, wurde nicht richtig angespielt, aber Hanek hat den Sané gemacht. Der war ja die 2, die 6, die 8 und die 7 in Personalunion. Der war überall und nirgends, rauf, runter, der hat Zweikämpfe in der eigenen
Hälfte. Genau, weil er auf der rechten Seite gespielt hat und ja, weil er auf der rechten Seite gespielt hat und somit auch mit zurückgehen musste im Vergleich zu den anderen Spielen, wo er Stürmer spielt und es nicht tut. Du widerlegst dich ja gerade quasi selbst mit dem, was du sagst. André,
ich habe das Spiel, dann muss ich wirklich, dafür haben die auf Sky einfach andere Spiel gezeigt oder nochmal das Hinspiel oder so, ich habe keine Ahnung.
Schalt mal Thorsten Kunde aus.
Ich habe wirklich, muss ich aber fairerweise sagen, also Hanek habe ich wirklich Na gut, okay, aber komm, ist egal, ist okay. Komm, wollen wir nicht zu lange machen.
Naja, also wir haben eine Stunde, wir haben eine Stunde Zeit, so ist nicht, wir können ja über alles reden, ist kein Thema. Hanik war tatsächlich überall und nirgendwo, das stimmt, der ist, wenn man sich die Heatmap von ihm anguckt, ist er deutlich mehr gelaufen, aber das ist natürlich auch das, was Tobi gesagt hat, als rechter Mittelfeldspieler musst du ja auch viel mehr nach hinten arbeiten und kommst dann logischerweise auch in Gegenden, wo du vielleicht als einziger Stürmer, so wie in dem Fall jetzt Niklas Füllkrug, also gar nicht hinkommst.
Vielleicht verstehen wir uns deswegen falsch, weil wir über ein völlig unterschiedliches taktisches System reden. Was hat Hannover 96 für eine taktische Formation eurer Meinung nach gespielt? Weil zum Beispiel der Prip auch öfter mal die Seite gewechselt hat, aber Hanik eben nicht. Also für mich war das kein so ein klassisches 4-3-3, wie ihr das ja gerade darstellt.
Nee, das war es ja auch nicht. Es war ein 4-2-3-1.
4-2-3-1, genau. Es war kein 4-3-3.
Das war so, und da war für mich die 1 aber nicht zwangsläufig Füllkrug die ganze Zeit. Aber okay, gut.
Ist natürlich nicht die ganze Zeit, aber von der Grundidee her war natürlich Füllkrug die 1 vorne, die da rumstand, und Prip, Bakalotz und Hanik die 3 dahinter. Dass die auch mal wechseln und dass so ein Prip auch mal versucht, irgendeine Seite irgendwie zu überladen, alles gar kein Thema. Natürlich passiert das. Und Anton und Schmiedebach als die beiden Sechser, ist ja gerade auch deren Aufgabe, da vielleicht mal nach rechts, nach links irgendwo hinzuschieben. Oder Schmiedebach zum Beispiel habe ich auch öfter gesehen, wie er gerne weit zurück zwischen Hübner und Sané stand und fast den dritten Innenverteidiger da gespielt hat. Natürlich verändert sich das im Laufe so eines Spiels, aber ich glaube, das war nichts anderes als 4-2-3-1.
Okay, aber einig sind wir uns, dass Sorg ein richtig gutes Spiel gemacht hat, oder liege ich da auch völlig falsch?
Nö, also bei mir liegst du da nicht völlig falsch, aber ja, komm, dann Sorg, komm, was hat Sorg für ein Spiel gemacht? Sag es, sag, machen wir gleich.
Ja, ich habe den Bock stark gesehen, muss ich ehrlich sagen. Einer der besten Spieler auf dem Platz, hat, glaube ich, nahezu gefühlt keinen Zweikampf verloren, hatte ein gutes Stellungsspiel, hatte viele Bälle abgefangen. Ich finde den auch nie so schwach, wie teilweise gemacht wurde, aber ich finde den Bock stark, den Jungen, der scheint in die Form zurückgefunden haben. So eine absolute Verstärkung, Gott sei Dank.
Sorg, 9 Zweikämpfe gewonnen, 7 verloren. Trotzdem finde ich ein bockstarkes Spiel gemacht. Nein, das passt jetzt leider nicht zu.
Sorg hat keine 9 Zweikämpfe gemacht und 7 verloren.
Nein, 9 gewonnen und sehr 7 gut. verloren. Also 16 gemacht und 9-7, was 56.
Wo hast du die Statistik, ja?
Von der Bundesliga.de-Seite.
Oh, das ist spannend, weil direkt nach dem Spiel habe ich nämlich eine ganz andere gesehen.
Ja, es gibt ja zwei, die die Statistiken ziehen, aber
wir reden gerade nochmal über den Alkohol während des Spiels, André.
Nein, das ist wirklich spannend, weil da ist ja die Frage, was dann halt Zweikämpfe versorgt, natürlich auch, ich sag mal, für andere Leute ausgebügelt hat. Auch erfolgreich. Also nochmal, deswegen über Sorg, ich habe das ja über Twitter auch verfolgt. Das ist ja auch so einer, ich sag mal, Sorg ist der Prip auf der anderen Seite. Entweder liebt man den oder man findet den scheiße. So. Und ich finde es relativ interessant, dass wenn ich den gut sehe, den Sorg, und ich habe ihn gut gesehen, die letzten Spiele übrigens auch, dass dann viele meinen, oh Gott, so eine Katastrophe. Es scheint genau das Gegenteil zu Prip zu sein, den ich sehr, sehr schlecht gesehen habe, den ihr sehr, sehr gut gesehen habt.
Also wie gesagt, ich habe Sorg auch mindestens gut gesehen. Also ich will da jetzt nicht in komplette Eskalation, was Lob und Feiern angeht, aber für ein Sorgspiel war das ganz weit oben mit dabei, würde ich sagen, ja. Hans, Sorg
hat ein gutes Spiel gemacht, ganz klar. Die Statistik hat mich da gerade auch verwundert, deswegen habe ich mich auch still geblieben. Aber da würde ich tatsächlich André zustimmen. Er hat echt ein tolles Spiel gemacht. Natürlich der Beste auf dem Platz, über den wir natürlich noch sprechen, und vielleicht fange ich sogar an zu singen, mal gucken, war natürlich Salih Sané. Also gar keine Frage. Der war ja überall, hat vieles ausgebügelt, viele Bälle, einfach viele zweite Bälle bekommen und war immer, der, als wenn er es gerochen hätte, wo die Braunschweiger hinspielen wollen, super Spiel.
Ja,
und so können wir ihn, so wenn er die Leistung jede Woche abrufen würde, können wir ihn, also ist es auf jeden Fall eine Verstärkung für die Bundesliga, aber wir können ihn gar nicht halten, weil dann kann er auch bei Europapokal-Anwärtern mal an die Tür klopfen, beziehungsweise klopfen die an unsere Tür und legen ein bisschen Geld auf den Tisch.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Sané war der einzige Hans, der nicht nervös war. Ich glaube, ja, der ist auch nie nervös, oder? Also, Der kackt Eiswürfel.
Das heißt, also besser hätte ich es jetzt gar nicht sagen können. Nächstes Thema. Also nee, tatsächlich, bockstark. Also ich mag ihn ja eh, also ich bin ja ein Befürworter von ihm eh. Ob er jetzt wirklich der beste Spieler der zweiten Liga ist, wie es immer so gesagt wurde, weiß ich nicht. Würde ich auch gar nicht. Ich mag ihn, ich finde, er hat einfach eine unfassbare Präsenz auf dem Platz. Und das in einem Derby zu zeigen und dann, wie du schon sagst, mit ja Eiswürfel kackend da so ein Spiel abzuliefern, das war schon grandios. Also Hut ab.
Tobi hat sogar eine 1 gekriegt in der Hatz. Verdient? Wow. Verdient?
verdient, ja. Also ich habe ihn ja oft schlecht gesehen und er hat auch oft einen Schlendrian in seinem Spiel. Aber ich möchte das sogar noch ausweiten, was der, also vielleicht übertreibe ich doch, aber was der seit dem Trainerwechsel spielt, ist erste Sahne. Also im Ernst, nein, er spielt wirklich grundlegend verändert. Und der war der absolute Boss. Ich meine, ich will jetzt nicht noch mehr Lob, er hat Hans ja gerade schon ausgeschüttet, völlig verdient ausgeschüttet, Einstellung hat gepasst, Einsatz hat gepasst, das Spiel hat gepasst, Stellungsspiel, Zweikämpfe, Kopfballstärke, alles war da. Er ist auch nicht mehr vogelwild rumgelaufen, sondern halbwegs seine Position gehalten. Ich glaube, für mich ist er einer, zumindest was seine Form angeht, der Gewinner des Trainerwechsels, neben dem Derbyhelden.
Neben dem Derby-Helden. Aber wir müssen erstmal gucken, wie wir zu dem Derby-Held gekommen sind. So, und da sind wir jetzt in der 30. Minute. Die erste halbe Stunde, die, naja, irgendwas zwischen nicht so gut und gar nicht so doll war, war vorbei. Und es gab einen Freistoß von, natürlich, Pripp. Der kommt überraschend gut rein. Der Torwart lässt ihn so ein bisschen abprallen. Und dann steht Anton da, stochert rum, schießt aber den Torwart noch an. Der Ball geht ins Aus und es gibt eine Ecke. Und was dann passierte... Ihr müsst es euch jetzt vorstellen.
Das werden wir unseren Enkelkindern noch erzählen.
Und ihr müsst es euch jetzt mit Titanic-Musik vorstellen, wie sie im Hintergrund langsam anfängt. Edgar Pripp läuft zur Ecke, schlägt die Ecke rein. Niklas Füllkrug steigt am höchsten und köpft ihn rein. Und jetzt kommt der Höhepunkt der Titanic-Musik. Ihr könnt es euch alle in diesem Internet nochmal angucken. Hans, vor dieser Ecke habe ich zu dir gesagt, pass auf Sané auf. Der nimmt Anlauf, der macht ihn rein. Du hast zu mir gesagt, pass auf Harnik auf. Der nimmt Anlauf, der macht ihn rein. Warum haben wir keine Ahnung von Fußball und warum waren wir trotzdem so unendlich glücklich?
Weil einfach Harnik gefühlt 10 Meter hochgesprungen ist. Harnik sage ich schon, der Füllkrug. Das ist ja also wahrscheinlich aus dem Stand ein Weltrekord gewesen, wie er da hochspringt. Das ist ja Wahnsinn und es war einfach... Also bitte wirklich im Internet nochmal angucken, gerade auch mit der Titanic-Musik, finde ich tatsächlich ein bisschen kitschig, aber okay, es ist schön, einfach, man muss es sich ansehen, man kann es sich auch immer wieder ansehen, weil es einfach ein so schönes Tor ist, also perfekt in die Luft gegangen, perfekter Kopfball, platziert, ein Traum.
André, wir gießen. Und zwar bitte angucken, bitte bei @kitto_1896. Ich muss es jetzt sagen, wenn ihr es nicht macht. Der hat dieses GIF mit der Musik oder das Video mit der Musik erstellt. Ganz, ganz großes Kino. Auch übrigens die Braunschweiger Version ist anguckenswert.
In der Tat, aber nicht ganz so schön. André, wollen wir noch ein bisschen Wasser in den Torwein gießen? Ich fand, der Füllkrug hatte auch ein bisschen Glück, weil er nämlich so leicht angecheckt wurde an der Hüfte und dadurch ganz bisschen die Kontrolle in der Luft verliert und vielleicht nur deshalb den Ball so glorreich trifft.
Genau, also ich würde dir zustimmen, die Höhe, die er erreicht hat, war ja so ein bisschen auch durch das Geschiebe und so weiter, aber trotz alledem, das war Willen pur, dass der jetzt wirklich so hoch springt, perfekt timed, das Ding da wirklich auch perfekt in die Ecke setzt, klasse, super, aber da war der Hauptsache Wille, oder? Der wollte dieses Ding da reinmachen und der hat nicht großartig nachgedacht. Zu dem Thema habe ich mich schon mal geäußert bei dem, da muss ich aufpassen. der hat den einfach reingemacht, so. Und genau das muss auch ein Stürmer machen. Damit bin ich auch völlig zufrieden und wer den auch daneben geköpft hätte, aber er wollte es. Und das ist doch etwas, dieser Wille, weil ich ja vorhin die erste Halbzeit ein bisschen kritisiert habe, was die Leistung technischer Art anging. Der Wille war zu spüren bei allen Spielern. Die wollten, das war kein Angsthasenfußball, da hatten wir schon andere Derbys gesehen in der letzten Zeit. Die wollten, die waren heiß, aber alle, wirklich alle, fand ich persönlich, waren heiß, aber nicht übermotiviert. Dieser schmale Grat hat sehr, sehr gut gepasst bei Hannover. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und wie gesagt, die Ecke und das Tor, wunderbar. Wenn wir Wein ein bisschen verwässern wollen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, der Torhüter von Eintracht Braunschweig, was hat denn der in der zweiten Liga zu suchen? Was macht denn der beruflich?
Was macht der beruflich und was macht eigentlich Martin Harnik im eigenen Strafraum für Dummheiten kurz danach? Darüber sprechen wir gleich. Vorher noch der Hinweis auf das kommende Wochenende. Am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr gibt es Tennis live aus Stuttgart. Die Fed Cup Relegation. Deutschland gegen die Ukraine. Angie Kerber wird dabei sein, die noch Nummer 1 der Welt. Nächste Woche ist sie dann nur noch Nummer 2. Und das Ganze live auf meinsportradio.de. Samstag 12 Uhr einschalten.
Chip and Charge mit Andreas und Philipp. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
André ist bei Hannover liebt, Derby-Sieger Hans ist bei Hannover liebt, Tobi Krause ist bei Hannover liebt und ich bin auch ein Derby-Sieger. Jungs, da sind wir wieder. Gerade im Off, André, wollen wir es noch ergänzen mit Olli Sorg und seinen 10 Balleroberungen.
Ja, bitte, bitte, mach das mal.
Ergänze ich noch. 10 Balleroberungen hatte Olli Sorg und das bei einem Ballbesitz von 56%. Musste erstmal hinkriegen. Also war auf jeden Fall, hat er einen guten bis sehr guten Tag gehabt, der Junge. Jetzt müssen wir aber über Harnik sprechen. Der hatte zumindest für den Bruchteil einer Sekunde nicht die beste Idee. Er lief mit nach hinten, warum auch immer. Und hat dann, ich glaube es war so 36., 37. Minute, den Braunschweiger, dessen Namen mir gerade entfallen ist, ja, was hat er aber eigentlich mit dem gemacht? Den hat er umgehauen, umgecheckt. Beim Eishockey hätte es dafür einfach gar nichts gegeben, aber beim Fußball, André, hätte man was geben können.
Jetzt bringst du mich wieder ins Spiel. Ja. Ich schreibe in die WhatsApp-Gruppe, bei uns in die heiß geliebte, völlig geheime, aber voll geile WhatsApp-Gruppe schreibe ich rein, uiuiui, klarer Elfer, und alle sofort so ein Quatsch, guck doch hin, du hast doch keine Ahnung, ist doch kein Elfmeterball gespielt, keine Ahnung, was da alles kam, ja. Also mal ehrlich, waren Elfmeter, Freunde, da haben wir Glück gehabt.
Ich habe es im Stadion gar nicht gesehen. Tobi, du saßt ein bisschen weiter links auf der Osttribüne und hattest deshalb bessere Sicht. Ja. Hast du es gesehen?
Ich habe das Gleiche gedacht wie André und habe auch gesagt, boah, da haben wir aber Glück gehabt. Das sah nicht sauber aus, der Arm da draußen. Und korrigiere mich bitte, wenn ich mich irre, der Biada, der liebe Knalltrauma-Patient vom Vortag, ist da zu Boden gegangen.
Ah, der abgeschossen wurde von den
Der eigenen. Abgeschossen ja. wurde, genau. Ja. Aber das war, also das, ich sag mal so, ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein hundertprozentiger Elfmeter, der musste pfeifen, sonst musste wieder in die Kreisliga zum Schiedsrichter sein. Aber das ist einer, wo wir auf der anderen Seite, glaube ich, uns auch erbost gezeigt hätten, wenn wir den nicht bekommen hätten. Das ist, er sagte das schon mal in einer vorhergehenden Sendung, für mich immer so mein interner Indikator, würde ich mich aufregen, wenn es gegen uns gewesen wäre. Und ich glaube, ich wäre nicht ganz ruhig geblieben, sodass ich sagen muss, den kann man durchaus pfeifen. Und da haben wir sicherlich Glück gehabt. Auf der anderen Seite hätten sie auch verschossen, ist ja klar.
Hätte Czauny gehalten natürlich.
Hans, ja, hast mit der Mütze.
Hans, wir saßen zwar nebeneinander, aber hast du es im Stadion gesehen?
Ich habe es nicht gesehen, aber wenn das der Biada war, dann ist das ja wirklich, dann dieses Knalltrauma hat er vielleicht Gleichgewichtsstörung, also und ist deswegen nicht
frei. Also hast du es dir nochmal angeguckt im Fernsehen?
Tatsächlich, nee. Ich habe gesagt, das gucke ich mir nicht an, weil wir sind Derby-Sieger. Was interessiert uns das, dass der unglückliche Pfeil gestolpert ist?
Das stimmt, du warst das in der WhatsApp-Gruppe, ich erinnere mich.
Ja, das interessiert mich gar nicht. Ich habe mir die Szene tatsächlich nicht nochmal angeguckt. Aber was Tobi gerade gesagt hat, das erklärt dieses Knalltrauma, erklärt das jetzt für mich. Da haben die Braunschweiger selber Schuld. Der hat halt dadurch Gleichgewichtsstörung gehabt und fällt halt schneller dann, wenn er mal leicht angestupst wird.
Nicht ganz.
Das mag ja sein. Im Fußball ist ja kein Nonnenhockey. Also da berührt man sich auch mal mit den Körpern. Also
nicht ganz so ironisch.
Nach dem Spiel noch völlig außer sich.
Ach komm, aber das ist auch schon, ganz ehrlich, selbst wenn es ein Elfmeter war und es ein Schiedsrichterfehler war und tralala fitti, Braunschweig hat im ganzen Spiel, nochmal, ich habe jetzt keine Statistik vorliegen, das ist wieder leicht übertrieben und gefühlt, aber keinen einzigen Torschuss fabriziert, keine einzige vernünftige Torschance organisiert bekommen. Was sie hatten waren, da muss ich auch sagen, weil wir vorhin Kritik geübt haben, was ich sehr kritisch gesehen habe, ist, wir haben viel zu viele Ecken abgegeben. Sie hatten, glaube ich, nach der ersten Halbzeit 5, 6, 7 Ecken oder irgendwas, war viel zu viel.
Zwischendurch war es 4-0. Zwischendurch stand es 4-0 in Ecken für Braunschweig.
Ja, das kann gut sein. Also wir hatten echt extrem viele Ecken, aber davon jetzt mal ab. Wenn du als Tabellenführer lange, lange Zeit in der Liga alles in Anführungszeichen dominiert hast, wenn du dann aufgrund einer schlechten Phase abgerutscht bist, du fährst nach Hannover, hast die letzten Derbys nicht verloren, hast eigentlich eine breite Brust, hast nichts zu verlieren, brauchst nur ein Remis in Anführungszeichen, um vor denen zu bleiben, und dann zitterst du dir da so ein Spiel ab, ohne Chancen, ohne Zug nach vorne, ohne Wille. Das war einfach schlecht von Braunschweig. Und dann braucht sich der Lieberknecht auch nicht aufregen. Dann soll er seine Mannschaft vernünftig einstellen. Dann soll er seine Mannschaft vernünftig motivieren. Und wenn es dann auf Augenhöhe ist, ja, und richtig knapp und hin und her und links und rechts und dann so eine Fehlentscheidung, okay, dann kann er sich in der Pressekonferenz aufregen. Aber so, Hannover hat das Spiel völlig verdient gewonnen. Und dementsprechend soll er mal die Füße flach halten.
Endlich kann ich sagen, André, du hast es völlig erwischt. Ja, absolut richtig. Endlich. Heute war es ja schwierig bisher, aber da hast du völlig recht.
Al und Peggy finden doch noch zusammen. Es ist fantastisch hier bei Hannover lieb. So viel Liebe, und dann möchte ich da gerne noch kurz meinen Senf zum Foul von Harnik zugeben. wir hätten uns wirklich nicht beschweren dürfen. Also ich habe gesagt, so 2 von 3 Schiris pfeifen das Ding auf jeden Fall. Ich fand aber, da können wir vielleicht ein bisschen größeren Bogen spannen, es passte so ein bisschen zu der Linie von dem Schiedsrichter. Sascha Stegemann hat viel durchgehen lassen, fand ich. Hat auch gerade so diese Zweikämpfe, wo so ein bisschen mehr geschubst wird, wo so ein bisschen der Körper eingesetzt wird, selten gepfiffen. Hat gerade, wenn so lange Bälle von uns von hinten nach vorne geschlagen wurden, das kam ja doch ab und zu mal vor, Füllkrug ist da ein ganz großer Spezialist drin, im richtigen Moment dem Gegenspieler den Arsch irgendwo reinzurammen, damit er dann an ihm vorbeilaufen kann und der Ball ebenfalls an dem Verteidiger oder dem Abwehrspieler vorbeifliegt. Da gab es viele Szenen und es hätte irgendwie nicht so ganz zu der Linie von Stegemann gepasst, wenn er da Elfmeter gepfiffen hätte. Aber, Tobi, da bin ich bei dir, wir hätten uns nicht beschweren dürfen. Ich habe es mir nämlich im Fernsehen 12 bis 20 Mal angeguckt.
Auch in so einem Derby nicht alles so klein zu pfeifen. Was wäre denn los gewesen, wenn er wirklich von Anfang an irgendwie eine harte Linie gefahren hätte? Dann hättest du da vielleicht in der ersten Halbzeit schon 6, 7 gelbe Karten gehabt, er hätte den Elfmeter gepfiffen, dann hast du da aber Stimmung.
So ist er mit. Ich muss sagen, ich fand den großartig. Ich fand den Schiedsrichter wirklich, wirklich großartig. Ja. Jetzt nicht wegen des nicht gepfiffenen Elfmeters. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, im Hinspiel, da kriegen wir aber sowas von einem klaren Handelfmeter nicht gepfiffen. Da gibt's auch gar keine Diskussion nachher drüber, der war so eindeutig. Von daher ist es eigentlich dann doch ausgleichende Gerechtigkeit und ich meine, der Elfmeter wäre so früh gewesen, wir hätten den ja auch noch gewonnen und wie Hans schon sagt, Sascha Stegemann war für mich im Vergleich zu Zweier aus dem Hinspiel ein wahrer Segen und hat das richtig, richtig gut gemacht.
Wir dürfen uns auf jeden Fall nicht über ihn beschweren und ich glaube, wenn man ihn benoten würde, würde er auf Hannovers Fanseite ein bisschen bessere Noten kriegen als vielleicht von den Braunschweigern. Soll aber nicht unser Problem sein, denn
die haben auch keine Ahnung.
Wir sind Derby-Sieger. Derby-Sieger. So, danach ging es in die Halbzeit und zweite Halbzeit, die fand ich irgendwie relativ langweilig im Sinne von, es wurde mir nicht so viel auf dem Platz geboten. Für mein armes, altes, schwaches Herz war das natürlich trotzdem ziemlich belastend, so eine zweite Halbzeit, denn je näher das Ende rückte, desto nervöser wurde ich tatsächlich. Hans, hast du während des Spiels an Braunschweig und die Tore in den letzten 15 Minuten gedacht?
Die ganze zweite Halbzeit, ja. Ich habe immer noch ein zweites Tor gewünscht, weil die haben sehr, sehr viel Glück. Wenn sie dieses Glück nicht gehabt hätten, letztes Spiel, hätten die mit dem Aufstieg ja auch schon gar nichts mehr zu tun. Das ist ja, woran ich noch gedacht habe, ich wollte es irgendwie in die Sendung einbauen. Ich muss es jetzt machen, weil ich nicht mehr weiß, wie viele Themen du jetzt noch ansprechen möchtest. Ich finde die Trikots einfach unfassbar hässlich von Braunschweig. Das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. Meine Güte, also da habe ich auch in der zweiten Halbzeit vielleicht so 5 Minuten drüber nachgedacht, wie hässlich doch Trikots sein können und die restlichen 40 Minuten und plus Nachspielzeit dann darüber, dass sie gerne mal in der Nachspielzeit noch ein Tor machen, haben sie zum Glück nicht gemacht. Wäre auch völlig unverdient gewesen, also das wäre ein komplettes Spiel auf den Kopf gestellt irgendwie.
Jetzt hast du aber eine Chance genommen, Hans, das hättest du taktisch cleverer machen müssen, jetzt hättest du sagen müssen, die Trikots sind so hässlich, wie schlecht Schwiedenbach gespielt hat, dann hättest du beides direkt zack gehabt.
Hans, du wolltest noch was zu Schmiedebach sagen, stimmt. André hat dran gedacht.
Ja, durfte ich ja nicht. Du hast
doch,
habe ich nicht gelassen. Das ist ja hier Zensur wie in der Türkei. Das ist ja eines der besten Spiele, glaube ich, von Schmiedebach diese Saison, würde ich tatsächlich sagen. Ich war völlig überrascht, er hatte den Kopf oben.
Du hörst dich auch an wie die Opposition in der Türkei gerade, ganz ehrlich. Und was hast du denn Angst jetzt?
Nein, tatsächlich ich habe mir vorgenommen, dass ich sage, die Trikots sind hässlich und Schmiedebach hat ein gutes Spiel gemacht. Das habe ich jetzt hiermit gesagt.
Jo, damit bedanken wir uns bei Hans.
Er hat ein Spiel gemacht, wo er als Kapitän aufgetreten ist. Wunderbar. Er hat das bestätigt mit Blau und Gelb, beide Scheiße. Hat er in dem Spiel bestätigt. Wenn er so weitermacht, darf er auch gerne bei uns Kapitän nicht bleiben, aber er darf bei uns im Verein bleiben.
Er hat es angekündigt und er hat es durchgezogen.
Kann man so sagen. Aber er hat es jetzt auch mal durchgezogen. Also er gehörte mit zu den besseren Spielern, auf jeden Fall. Wobei ich auch keinen richtig, richtig schlecht sehe, außer vielleicht, ja, gut, da haben wir auch im Stadion schon drüber gesprochen, der Füllkrug vor dem Tor. Nein, ich sag nichts gegen Füllkrug.
Nein, kannst du nicht sagen. Ist ein Derby.
Also gegen Füllkrug dürfen wir nie wieder was
sagen. Ist ein reiner Derby.
Er hat sich ja wohl ein Titan.
Ein Derby-Held.
Ein Derby-Held. Ja. Ich habe auch nichts gesagt. Nein, ich habe nichts gesagt. Aber
ich meine, guck mal.
Ein Anton war stark, ein Schmiedebach war stark, ein Pripp grandios, Sané mega stark.
Was ich auch toll gefunden habe, dass der Niklas Füllkrug nach dem Spiel so bescheiden ist und sagt, ja gut, ich stehe jetzt hier als Derby-Held da. Ah ja, okay. Das fand ich natürlich ganz gut, aber dann hat er weitergesprochen. Doch es hat jeder eine ganz besondere Leistung gebracht, hat die Viererklette Weltklasse genannt. Sané sei ans obere Limit gegangen, also hat dann ein wahres Loblied auf seine Mitspieler gesungen. Ja, und auf den Capo. Im Übrigen, auf den 96 Capo. Er hätte was Geiles angestimmt. Ich glaube, das war, was war das?
Ich weiß
Humba
nicht.
Humba oder was haben die da gemacht?
Die Humba, wo die sich fast eine Blasenentzündung auf dem Rasen geholt haben, weil die zweieinhalb Minuten ging.
Ja, ja, aber der Füllkrug sagt dazu, der Capo hat was Geiles angestimmt.
Ja, siehst du.
Aber ich hätte mich gefreut, wenn nach so einem Spiel mit allem drum und dran vielleicht die Fans mehr im Westen, Osten, Süden mit der Mannschaft gefeiert hätten, so, anstatt nur im Norden.
Weißt
du, so unterschiedlich ist das.
Das ist aber auch wirklich wahr. Ich finde, die Stimmung, das ist vielleicht nochmal ein Punkt, die fand ich jetzt, ich muss wieder vorsichtig sein, was ich sage, aber eigentlich eines Derbys nicht würdig. Die Nordkurve hat, oder eine schöne Choreo vorbereitet, das ganze Stadion hat eine schöne Choreo gemacht, oder West und Nord, das ist ja nicht das ganze Stadion, und danach, ja, die Nord war bestimmt laut, aber der Rest des Stadions, es war nicht Sevilla.
Es konnte aber auch nicht Sevilla sein, weil der Süden so pupsenleer war. Also, da können wir vielleicht auch drüber reden, über 6000 freigebliebene Plätze im Süden. Hinterher ist man immer schlauer und kann schlau daherreden, von wegen ist ja nichts passiert, hätte man auch ein paar Fans mehr reinlassen können.
Wieso? 6200 waren es ja eigentlich, ne? Die 200 Chaoten haben sie ja vorher rausgeklärt,
das darfst du ja auch nicht vergessen.
Wenn tatsächlich
du die mitgenommen hättest, was du, die Bilder, was die alles mitgehabt haben, ja, hätten die einen kleinen Krieg anfangen können mit ihrem Material da.
Also tatsächlich waren 6300, die nicht reingekommen sind, plus die 200, die sie vorher noch aussortiert haben. Dann lass uns Stempel aufs Spiel machen, haben wir jetzt auch schon Ewigkeiten drüber gesprochen. 6917 Tage seit dem letzten Derby-Sieg sind vorbei. Es wird wieder neu gezählt, aber jetzt muss Braunschweig zählen, nicht mehr wir.
Darf ich dazu noch kurz was sagen?
Ja, bitte.
Ich glaube nicht tatsächlich, dass es nochmal diese Zeit dauern wird, bis es wieder überhaupt ein Derby gibt, denn wir werden aufsteigen und Braunschweig wird in der zweiten oder dritten Liga versauern.
So. Mutig.
Genau.
Hans, wir zählen mit. Und wenn wir das nächste Mal gegeneinander spielen, kram ich diese Sendung vom 18. April 2017 wieder raus. Jetzt lass uns übers Drumherum, so heißt der Satz richtig, sprechen. Eben schon angekündigt, vorher gab es einen Stadionsturm, Tobi, von den Braunschweigern. Da haben sich irgendwas um die 200 plus minus ein paar auf den Weg gemacht, mit Stemmeisen und Bolzenschneider irgendein Tor aufzumachen, und auf einmal waren sie drin. Weißt du inzwischen, ob die in die Nordkurve wollten und irgendwen aufmischen wollten, ob die einfach nur Pyrotechnik reinschummeln wollten oder ob die Leute ohne Karte reinholen wollten? Gibt's da gesicherte Erkenntnisse?
Also nicht von mir, zumindest. Das steht schon mal fest. Ich kann nur die Videos beurteilen, die ich gesehen habe, wie sie da im Süden einmarschiert sind, hätte ich beinahe gesagt, da die Polizei sie dann irgendwie oben vertrieben hat, sie über den Hang zum Teil hinunter purzelten, das Wort habe ich am Samstag nochmal nach vielen, vielen Jahren wieder gehört, dort den Hang hinunter purzelten, dann versuchten, auch erfolgreich versuchten, den Westeingang, lieben Gruß an dieser Stelle an Lutze, den Westeingang zu stürmen und da die Treppe hochzugehen und dann doch letzten Endes gestellt wurden von der Polizei. Ich kann mir schon vorstellen, dass die vielleicht in Norden wollten, da halte ich gar nicht mal für so abwegig.
Man weiß es nicht.
Witzig übrigens auch, dass am Vormittag beim Motorradladen auf der Fallenwalder Straße Braunschweiger aufgegriffen wurden, die dann 40 Sturmhauben gekauft haben. Ja, ganz großartige Geschichte.
Am Spieltag immer clever.
Am Spieltag besonders clever, absolut. Ich finde, das verdient einen Intelligenzpreis. Ich plädiere für eine neue PISA-Studie nur auf Braunschweig bezogen.
Ja gut, jetzt klingt das alles lustig, weil ja auch einigermaßen nichts passiert ist. Zumindest nicht die ganz großen befürchteten Ausschreitungen. Aber Freunde, so geht das nicht. So geht das nicht. Nächste Derby, falls es auch nächste Saison ist, und dann hoffe ich in der ersten Liga, von mir aus ohne Zuschauer. Das muss man sich echt nicht mehr geben. Das ist ein Skandal, was da passiert. Wer sich die Videos anguckt, nicht nur der Braunschweig-Ultras, sondern auch der Hannover 96 Ultras, wie die zum Stadion gebracht werden, was da für ein Popanz betrieben werden muss, um A, die zu schützen, B, alle anderen vor denen zu schützen. Also das ist doch nicht mehr Fußball. Das ist doch, ganz ehrlich, also da geht es ja nicht mehr um Leben, okay, Gott sei Dank, aber letztendlich, solche Bilder kann man sich auch irgendwo aus Aleppo oder aus Bagdad reinziehen.
Das ja, jetzt übertreibst du natürlich ein bisschen.
Ach, ich doch, finde, nein. Polizisten, Hundertschaften in Kampfkleidung, wie auch immer das da heißt bei der Polizei, mit Tränengas, Wasserwerfer, diese beiden riesen Wasserwerferdingern, berittene
Polizei. Moment.
Ey, das kann doch nicht wahr sein, wir leben im Jahr 2017, Tobi,
das aber geht lieber André, nicht. ist ja alles richtig, aber das sind die Polizei zwingt ja niemand mit 2700 Beamten im Vergleich zu, was waren das, 600, wenn überhaupt, beim Derby HSV gegen Werder Bremen. Das hat mich viel mehr erschrocken, diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Derbys an der Polizeistärke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so viel Polizei, wie es am Samstag gegeben hat, die hat es nicht gebraucht. Das möchte ich mal deutlich sagen. Auch dieses schwere Gerät, was die da mit hatten, ich kam mir schon beinahe vor wie im Kriegsgebiet, da hast du schon recht. Das hat aber wenig was mit den Fans zu tun, das hat viel mehr mit der martialischen Aufmarsch der Polizei zu tun. Relativ unentspannt. Nein, Moment, die Leute hatten, es ist auch ein schwieriges Thema. Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht.
Das ist nicht schwierig. Ich kaufe mir eine Karte und ich gehe zum Stadion und ich akzeptiere, dass auf dem Frühlingsfest irgendwelche Riesenräder stehen, ich deswegen nicht mit dem Auto kommen kann. Da fahre ich mit der S-Bahn von mir aus oder mit dem Zug. Ich akzeptiere auch, dass das etwas voller ist, der Zug etc. pp. Trotzdem muss ich nicht den Zug dreckig hinterlassen. Ich muss nicht absichtlich irgendwo auf die Sitze pissen oder mit einem Messer irgendwas kaputt machen.
Keine Frage.
Ich muss nicht mit irgendwelchen Stiften oder Sprühdosen irgendwas anspenden. Wenn ich aussteige, muss ich nicht Polizei bepöbeln oder andere Leute. Ich kann ins Stadion gehen. Für mich brauchst du keinen einzigen Polizisten. Glaubst mir, ich bin ein netter junger Mann. Für mich braucht es keinen Polizisten bei dem Spiel. Ich tue niemand was, mir tut keiner was, hoffe ich immer. Und damit ist gut. Wenn alle so ticken würden, hätten wir die Probleme nicht. Fakt ist aber, es gibt eine ganz kleine Gruppe von Leuten. Ob wir die Ultras, Hooligans oder Riesenarschlöcher nennen, ist mir scheißegal, ja. Und diese Leute machen über ihren Proporz Probleme. Und zwar Probleme, die wir alle anderen ja auch bezahlen, ja, also durch zum Beispiel Eintrittsgelder, aber auch durch Steuergelder etc. pp. Und das kann es nicht sein. Es darf doch nicht passieren, dass 200 Leute in ein Stadion stürmen. Ja, wo lebe ich denn?
Ja, alles korrekt. Und trotzdem finde ich es ein schwieriges Thema, das sich nicht in 2-3 Sätzen ausgiebig diskutieren lässt. Deswegen werde ich mich jetzt immer zurückhalten, weil wir zu weit auseinander liegen in unserer Sichtweise.
Hans, lass uns doch mal über die positiven Begleiterscheinungen dieses Derbys sprechen. Nämlich, wenn man jetzt nicht gerade aus dem Westen der Stadt angereist ist, sondern so wie wir aus dem Osten, also aus der Südstadt in dem Fall. Ich weiß, passt jetzt nicht so ganz von den Richtungen. Aber wir sind aus der Südstadt angereist und ich habe, glaube ich, meinen ersten Polizisten gesehen an dem Tag erst am Hotel, am Maschsee. Siehst du das ähnlich?
Ja, das stimmt. Ich auch, tatsächlich. Also ich bin da auch ganz kurz noch zu der Diskussion zwischen Tobi und André. Ich bin da eigentlich eher auf Tobis Seite. Ich fand, das habe ich heute auch zu meinen Kollegen zum Beispiel gesagt, es war ein bisschen übertrieben viel Polizei. Also gerade auf der Seite, sage ich jetzt mal, wo wir gesessen haben, wo dann ja eher auch Familienväter mit ihren Kindern sitzen, ob da jetzt diese Polizeipräsenz so stark hätte sein müssen, dahingestellt. Ich finde das auch, also ich möchte auch gar nicht weiter darüber reden, ich bin da auch wieder bei Tobi, ein ganz heikles, schwieriges Thema, auch was eine Kostenfrage, wo sich jetzt auch der Pistorius ja genötigt fühlte, irgendwie seinen Senf dazu zu geben. Völliger Unsinn, hätte er einfach die Kappe halten sollen. So macht er nur ein bisschen Öl ins Feuer. Aber wie du schon sagst, wir hatten unsere erste Begegnung am Hotel und da war dann aber auch gleich, ja, in meinen Augen, ein bisschen viel. Ich glaube, weniger hätte auch gereicht.
Und dann musst du dir aber nochmal wirklich die Bilder angucken von vor dem Spiel, wie die Ultras von beiden Vereinen zum Stadion geführt werden. Das kannst du mit weniger Polizei nicht machen. Und glaube mir, die Polizeibeamten, auch gerade im Hinblick auf zum Beispiel Dortmund, auf zum Beispiel Länderspiel in Hannover, auf zum Beispiel Übergriffe in Köln etc. pp., sind in einer Phase, da müssen die am Ostersamstag schon gucken, dass sie da die Leute sichern. Und die stecken Ostersamstag bestimmt nicht mehr Leute aus Jux und Dollerei ins Stadion, weil sie der Meinung sind, die brauchen alle einen Sonderzuschlag und müssen 5 Euro mehr verdienen. Das so läuft's nicht, glaube ich nicht.
Nein, aber ich finde es ein bisschen schwierig. Ja, entschuldige bitte.
Nee, ich wollte nur sagen, Sicherheit wird generell nochmal ein Thema sein. Und ich glaube, um die Gesellschaft oder die Bürger Hannovers, um das, die sich sicher fühlen, darum geht's ja. Natürlich gibt's dann nur, was weiß ich, jetzt waren 200 Chaoten und vielleicht haben es dann noch 10 Chaoten von denen oder 20 in den Block geschafft letztlich. Die wirst du immer haben. Du wirst nie irgendeine Gefahr, wie willst du es anderen regeln? Ich glaube, da ist hier auch der falsche...
Das geht relativ einfach. Die Leute sind doch bekannt, hört mir doch auf. Aber wir müssen das jetzt hier, wir können ja mal eine Sondersendung
machen.
Wir können ja mal eine Sondersendung darüber machen, aber die Leute sind bekannt, da sind keine Unbekannten bei, dementsprechend, da kann man schon Möglichkeiten finden und im Zweifel eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wenn das sein muss, bitteschön.
Entschuldige, Tobi, ein kurzes Satz noch. Ich habe zu Tobi im Stadion schon gesagt, auch diese Idioten, Idioten von Hannover. Auf der anderen Seite, wir müssen ja nicht immer über die dummen Braunschweiger reden. Es gibt ja auch die dummen Hannoveraner, wie sie da vermummt standen. Da habe ich zu Tobi auch gesagt, zwei, drei Spiele lang gehst du da rein mit einer Hundertschaft Polizei und holst die raus. So. Hausrecht, Vermummungsverbot, wie auch immer. Scheißegal, ihr vermummt euch hier. Aber nein, es ist ja im Moment so, dass sich unten sogar die Ordner hingestellt haben vor der ganzen Pyro, vor dem ganzen Pyro-Kram und unten die normalen Fans weggescheucht haben quasi, damit die oben ruhig in aller Ruhe ihre Pyro abfackeln können. Das ist natürlich der falsche Weg.
Und das, da sind wir jetzt dann auch wirklich schon bei dem Thema.
Aber klitzekleine Sekunde bitte. Also ich muss eins noch zu André sagen, ich finde es immer schwierig, eine Lage zu beurteilen, in der man selber nicht gewesen ist und sich ein Urteil über wir brauchten so viel Polizei, wir brauchten nicht so viel Polizei beim Derby zu erlauben, ohne auch nur eine Sekunde vor Ort gewesen zu sein. Ja, das finde ich wirklich schwierig, aber nicht nur wegen des Derbys, sondern grundsätzlich ein Urteil sich zu erlauben, ohne es gesehen zu haben.
Ein Urteil ohne Sachkenntnis kann man sich eh nicht erlauben, aber keiner von uns ist hier bei der Polizei und dementsprechend so weit involviert, dass er die Gefahrensituation korrekt einschätzen konnte. Dementsprechend können wir uns alle da kein Urteil darüber erlauben, wie viele Beamten da notwendig gewesen sind oder auch nicht. Das ist immer subjektiv, da gebe ich dir ja recht. Ich sage dir nur eins, ich bin beschämt, ich bin wirklich beschämt und das, wir hatten das auch schon mal diskutiert im Hinblick auf, kann man mit seinem Kind ins Stadion gehen, da waren wir auch unterschiedlicher Meinung. Ich bin beschämt, man kann mit seinem Kind nicht zum Derby gehen nach Hannover, es ist zu gefährlich. Es macht doch gar keinen Sinn. Was soll denn das Kind da bitte schön mitnehmen? Eine Woche nach dieser Dortmund-Scheiße, ja, hätten die Fußballfans in Hannover und Braunschweig zeigen können, Rivalität, ja, Hass, Gewalt, nein. Und letzter Punkt dazu, dann verspreche ich, gebe ich auch dazu Ruhe. Ein Verein wie Hannover 96 hat mich enttäuscht. Und zwar deswegen, weil er es unterstützt, offen unterstützt.
Oh, jetzt geht's aber weit hier.
Ja. Genau, und zwar nicht durch diese blöden Pyros, von mir aus, ich weiß nicht, wie weit man da rangehen kann mit seiner Hundertschaft, da riskiert man ja auch andere Probleme, aber dass ein Banner Tod und Hass dem BTSV die ganze Halbzeit da hängen darf, ohne dass da mal einer hingeht und sagt, komm Leute, jetzt reicht's, also tut mir leid. Ich kann, sowas kann ich nicht nachvollziehen. Das ist scheinheilig, sich hinzustellen und immer gute Miene und wir sind alle Liebe und Fußballfans und Friede, Freude, Eierkuchen und Rivalität nur auf dem Platz und dann hängt da die ganze Zeit so ein Banner, aber das hatten wir schon mal, ich erinnere mich an St. Pauli etc. pp. Ich find's einfach auch schwach vom Verein.
Kämpfen bis die Fetzen fliegen war damals das Stichwort bei St. Pauli. Ja, das wurde dann ja, die Leute erinnern sich, aber das wollen wir gar nicht alles aufwärmen, aber ich würde trotzdem gerne noch einmal, nachdem wir jetzt den Blocksturm oder den Stadionsturm der Braunschweiger besprochen haben oder angesprochen haben zumindest, kurz über die Pyroaktion von Seiten Hannover 96 reden. Tobi, ich hatte da so ein komisches Gefühl bei der ganzen Geschichte. Das begann ja in der Halbzeitpause, dass sich die größtenteils oder fast alle waren es glaube ich sogar vermummten 96-Fans im Oberrang der Nordkurve breit gemacht haben, also aus N16, N17 Richtung Westen und Richtung Osten ausgeschwärmt sind. Richtung Westen hat das nicht so ganz funktioniert, weil dort scheinbar Leute darauf bestanden haben, ihre Plätze zu behalten, beziehungsweise einfach nicht der Meinung waren, dass man da jetzt Pyrotechnik zünden muss. Das ist die eine Geschichte, die passiert ist, geht mir gar nicht so sehr drum. Die zweite Geschichte ist, dass da eine Kombination von mehreren Sachen passiert ist. Also es wurden diese Pyrotechnik gezündet. Hans hat es eben schon angesprochen. Die Ordner in der Nordkurve befanden sich mit, glaube ich, höchstens drei Ordnern in der gesamten oberen Nordkurve. Das heißt, es war quasi kein Ordner da. Die Ordner hatten sich unter dem Oberrang versammelt und haben unter N16, N17 eine Kette gebildet, die die Leute, die dort unten rumliefen, quasi daran gehindert hat, unter diesen Ort zu gelangen, wo jetzt Pyrotechnik vielleicht herabfallen könnte oder Glut herabtropft oder wie auch immer. Das haben die aber schon gemacht, bevor überhaupt die erste bengalische Fackel gezündet wurde in der Halbzeit oder nach der Halbzeitpause. Schon, die standen bestimmt schon 5, 6, 7 Minuten vorher da. Dazu kommt der Fakt, dass Martin Kind nach dem Spiel gesagt hat, ich möchte das nicht kommentieren, nur so viel, es war noch in einer Dimension, die vertretbar ist. Und als nächstes noch gab es eine für mich noch nie gehörte Ansage vom Stadionsprecher, die so irgendwie sinngemäß in die Richtung geht, Hannover 96 distanziert sich ganz, ganz deutlich und ausdrücklich von dieser Aktion. Dann die üblichen Sachen, bitte unterlass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und so weiter und so fort. Bei 630 Ordnern im Stadion, Tobi, kein einziger in der Nordkurve zur Halbzeit, als genau das passiert ist, was da passiert ist. Ich hau's jetzt raus. Das war abgesprochen.
Das kann ich nicht beurteilen. Ich könnte höchstens sagen, wie es sich angefühlt hat, aber ob es abgesprochen war, das weiß ich nicht. Sicherlich bemerkenswert war, was Martin Kind nach dem Spiel dazu gesagt hat. Ich glaube auch, weil er befürchtet hat, dass es noch ganz viel mehr brennt. Ich übrigens auch, als die Teichplane da im Block ausgerollt wurde. Da war ich eigentlich der Meinung, gleich steht der ganze Block in Flammen. Von daher war es ja noch halbwegs erträglich. Also ich brauche die Pyrotechnik nicht. Meinetwegen geht's auch ohne. Ich finde es auch bedenklich, wenn die da sich den Block oder Nachbarblöcke erstürmen wollen. Ich benutze ganz bewusst diesen martialischen Ausdruck, wenn Leute in Schwarz mit Vollvermummung da meinen Platz haben wollen, da wäre ich auch nicht gerade der allergrößte Befürworter. Umso erstaunlicher, dass es dann ja auch bei N15, N14 da in der Richtung Leute gegeben hat, die diesen Menschen A, die Fackel aus der Hand genommen haben und B, sich da mit Körpergewalt auch gegen gewehrt haben, dass die dort ihre Show abziehen. Eine interessante Entwicklung, wie ich finde. Abgesprochen. Also es wirkte etwas merkwürdig und auch ich habe ein bisschen merkwürdig geschaut, als Frank Rasche war es ja, die Durchsage gemacht hat, 96 distanziert sich deutlich davon. Das war mir eine Spur zu, weiß ich nicht, zu künstlich, zu übertrieben, nach dem Motto, hier liebe DFL, wir können ja gar nichts dafür, ne? Die bösen Fans, wir wollen das doch gar nicht, mach die Strafe doch bitte milde. Ich kann mir auch vorstellen, dass man im Vorfeld des Derbys sagt, okay, Jungs, pass auf, einen habt da frei. Ja? Halte ich für möglich. Ob das so passiert ist, weiß ich nicht. Ich würde es aber auch nicht gut finden, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da bin ich dann doch wieder bei André. Diese Pyrotechnik mag kein Verbrechen sein, aber sie ist überflüssig. Und Kinder, es gab eine interessante Facebook-Diskussion und da, die fand ich ganz, ganz abscheulich, wo auch dann Leute, die beteiligt waren, also von der einen Seite auf jeden Fall, nämlich die Väter, die Kinder mit hatten und da in den Blöcken nicht wollten, dass da gezündet wird und dann zumindest Sympathisanten der Zündler, und da war wirklich unisono die Meinung auf Seite der Sympathisanten dieser Aktion, ja, jetzt gehst du aber mit deinem Kind in den Nordkorb, du bist doch selber schuld, das ist Kindswohlgefährdung.
Wow. Ja, das sehen die aber auch so.
Tobi, ja, das ist ja Wahnsinn, aber ganz kurz.
Nein,
das ist kein Wahnsinn. Ja, warte, André.
Das kann sogar ich nachvollziehen.
Da hört's bei mir auf. Es darf doch nicht sein, dass man akzeptieren muss, dass es knallen kann in der Nordkurve. Sollen die ihren Scheiß doch woanders machen? Wir sind in einem Fußballstadion, wo es darum geht, Spaß und Freude zu haben. Du hast es so schön im Hatz-Interview gesagt. Mach es zum Fun-Tag, nicht zum Kampftag. Und genau das muss es doch sein. Es kann doch nicht sein, dass sich da ein paar Halbstarke, die ihrer Lust frönen wollen, hinstellen und sagen, du gefährdest dein Kind, wenn du das ins Stadion mitnimmst. Dann haben die einen Schuss oder was?
Ja, mit deinem Fazit stimme ich überein. Ich glaube aber wirklich, dass die Leute in der Nordkurve, nicht alle natürlich, aber dass die Leute, über die du gerade gesprochen hast, in der Nordkurve nicht verstehen, dass sie sich im öffentlichen Raum bei einer Veranstaltung bewegen und sie die gleichen Rechte und Pflichten haben wie die anderen knapp 50.000 Leute da im Stadion. Und ich glaube, dass diese Leute glauben, ich bin Nordkurve, ich habe 3 Bier drinne und ich habe hier das Sagen, und was willst du? Und wenn du dein Kind hier mit herstellst, musst du damit rechnen, dass. Und das ist ein Problem, weil
da ist etwas eingeschlichen.
Da ist etwas eingesickert in die, in Anführungszeichen, Fankultur, das da nicht hingehört. Und da muss man eben mit aller Kraft und aller Macht und allen Repressionen, die da zur Verfügung stehen, den halt wieder beibringen, wie einem trotzigen kleinen Kind, wie es sich zu benehmen hat. Nochmal, wenn irgendein Idiot eine Pyro in seinem Arsch ins Stadion schmuggelt und die abfackelt, ja, und man den nicht erwischt, okay, dumm gelaufen, Strafe, Feierabend, okay. Aber diese Aktion, so ähnlich wie Tobi das, Host Tobi das auch dargestellt hat, leck mich doch am Arsch, da stehen Leute auf, sagen, ich will das nicht, ich möchte das nicht, geht hier weg. Nein, das ist nicht in Ordnung. Und der Verein unterstützt diese Zivilcourage nicht und ganz im Gegenteil gibt ihr noch eine schallende Ohrfeige, indem er, ich sehe es genau wie Tobi, die Ordner im Prinzip vorher noch, ob es eine Absprache gegeben hat, weiß ich nicht, aber zumindest sagt, Freunde, es kann sein, dass die nach der Halbzeit, stellt euch doch da mal hin. So, das kann doch nicht sein. Es war im Fernsehen sogar, im Fernsehen klar ersichtlich, als diese Plane losging, ja, was da passieren würde. Und ab dort bis zum Zündeln hätte man bestimmt 3-4 Minuten gehabt, um da zu intervenieren. Und da frage ich mich, wo sind die Ordner, wo sind die Sicherheitsdienstleute, wo ist da die Polizei, wer auch immer dafür verantwortlich ist. Das geht nicht. Das können wir nicht zulassen, weil wir damit nämlich einen Tabubruch begehen und wir Grenzen verschieben und diese Grenzen dürfen nicht verschoben werden. Und als nächstes kommen irgendwelche Hooligans, Salafisten oder irgendwelche Antifa oder Rechtsextreme oder Schwiegermütter in Not auf die Idee, Busse mit Nagelbomben zu beballern. Das kann doch alles nicht mehr wahr sein.
So, bevor...
Vergleich ist jetzt aber hart.
Genau, also wir machen jetzt hier nicht das ganz große politische Fass aus, weil wir immer noch ein Fußball-Podcast sind und sind jetzt noch nicht bei Nagelbomben auf Bussen. Von daher...
was ja auch Fußball-Kontext hat, ne?
Was teilweise sogar Fußball-Kontext
hat, okay, ja. Gehen wir von Nagelbomben weg, dann nehmen wir halt Pflastersteine auf Busse, wie Köln gegen Gladbach passiert. Wir können 1000 Beispiele nennen, wo es völlig aus dem Ruder läuft. Ich sage euch eins, letzter Punkt dazu. In Spanien, bei meinem geliebten Atletico Madrid, ja, gehen die Spieler, und wenn die 15-0 gegen Real Madrid gewonnen hätten, gehen die an die Mittellinie, klatschen nach links, klatschen nach rechts, drehen sich einmal um 90 Grad, klatschen nochmal und Feierabend ab in die Kabine. Wer zu den Fans geht, Ufta singt, ja, und keine Ahnung noch, an Zaun klettert und mit dem Capo da in das Megafon brüllt, der muss sich nicht wundern, wenn beim Training Bengalos auf ihn fliegen, aus Versehen natürlich, oha. Der muss sich nicht wundern, wenn man 5 Spiele in Folge mal verliert, dann einen Bus blockiert. Der muss sich nicht wundern, wenn in Dresden gesagt wird, jetzt eine Stunde den Platz verlassen. Die Fans, Stadt. Denn Fans haben sonst keinerlei Rechte und keinerlei Möglichkeiten und sollen bitte schön sich das Spiel angucken und gut ist. Was da passiert, geht viel, viel zu weit und diese Tabubrüche sind so stark, dass die Grenzen immer weiter verschoben werden und die nehmen sich raus, was sie wollen. Das kann nicht sein.
Ja, du überpaced immer so. Schade, André. Das ist, du hast da echt vernünftige Ansätze und dann musst du so in diese gnadenlose Übertreibung aber, gehen.
Stimmt doch alles, was ich gesagt habe in Bezug auf das Vorgefallen. Gibt's doch alles schon. Kannst du dir vorstellen, beim Abschlusstraining, dass bei einem Training von einem Derby, ist ja egal, ob Derby oder nicht, die eigenen Spieler von Pyros verletzt werden?
Kannst aber du dir diese, vorstellen? Ja, du kannst aber nicht die Brücke bauen. Da ist der Spieler selbst dran schuld, weil er den Fan sonst am Zaun feiert. Also, das geht mir alles zu weit.
Warum lässt man denn das zu?
Also wir sollten die Diskussion jetzt hier abbrechen, weil das, wie gesagt, Tobias, du bist ein Fußball-Podcast und das wird dann doch zu lange
führen. Es ist zwar ein Fußballthema, ich kenne natürlich auch Andres Meinung und die übliche Vorgehensweise da gerade in Spanien zu, aber vielleicht ist das wirklich alles, was für irgendwann mal ein Sommerpausen-Podcast oder so, wo man dann auch 4 Stunden am Stück über sowas diskutieren kann.
Jetzt, aber nur mit Rainer Wendt.
Auf jeden Fall lade ich dann Rainer Wendt ein, aber nur, wenn ich irgendwas von seiner Pension abkriege. Und dann können wir mal gucken, vielleicht hat der Pilz ja auch noch Zeit. Oder wir machen das einfach gar nicht. Nein, mal gucken. Ich weiß es nicht.
Wir haben ja auch eine 24 Stunden Live-Sendung, wenn wir aufgestiegen sind. Also vielleicht können wir es damit einbauen.
Aus dem Auto aus Sandhausen. Fangen wir an. Ab da wird übertragen. Fantastisch. Ja. Das wird ganz, ganz großartig. Jetzt haben wir so lange gequatscht, jetzt müssen wir erstmal ganz kurzes Break machen.
Das Rote vom Mai. an das Gelbe vom Ei, aber das kannst du rausschneiden, das war jetzt ganz schlimm.
Nee, das lassen wir drin. Das ist Tobi Krause von 96freunde.de, ist ein richtig guter.
Sehr schön.
Ja, so. Danke. Ja, bitte, gerne. Ihr guckt jetzt nochmal auf unsere Homepage www.meinsportradio.de. Dort liegt die Anstoßpromotion in den letzten Stunden. Es gibt noch etwas zu gewinnen und ihr könnt dabei Gutes tun. Das ist eine Charity-Aktion von meinsportradio.de. Zusammen mit Benedikt Hövedes und die ganzen Erträge gehen an ein Kinderhospiz. www.meinsportradio.de und wir hören uns gleich wieder und dann lassen wir den Hans noch mal kurz zu Wort kommen.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Oder gewinne einen der anderen zahlreichen Preise, unter anderem von der 8-fachen Kanu-Olympiasiegerin Birgit Fischer. Mach mit, denn jedes Los hilft.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de. mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Das war noch nicht ganz das Ende der großen Diskussion über das Drumherum beim 96-Spiel. Hans, du bist kurz unterbunden worden durch diese doch sehr intensive Diskussion. Wie war dein Gefühl, was diese Pyroaktion in der Halbzeitpause anging?
Also im Nachhinein, wenn man das denn, im Schein hat man nicht so das Gefühl, aber wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt, sieht das sehr, sehr abgesprochen aus. Gerade mit den Worten von Herrn Kind, der ja eigentlich, was sowas angeht, immer draufhaut, möchte ich fast sagen. Und sich diesmal eigentlich so sehr, sehr zurückgehalten hat. Also das kennt man halt hier einfach nicht von ihm. Und auch, wie du vorhin schon gesagt hast, das war bestimmt 5 bis 10 Minuten, bevor da überhaupt irgendwas passierte, dass die Ordner das schon hingestellt haben. Das ist einmal vielleicht auch der gesunde Menschenverstand, aber gerade auch im Hinblick, dass ja es keine Verletzten gab, keine großen Ausschreitungen, glaube ich, dass es da irgendeine Absprache gegeben haben könnte.
Es wäre ja auch nicht das erste Mal gewesen, ne? Also wahrscheinlich nicht das erste Mal gewesen. Tobi, es gab doch mal dieses öffentliche Statement der Ultras Hannover im Fanforum, wo es hieß, dass es lange Zeit Absprachen gab, wo ganz genau geregelt war, was während der Saison passiert. Von daher würde es uns auch nicht wundern, wenn es irgendwas vorher gab.
Mich würde, glaube ich, in dem Geschäft gar nichts mehr wundern. Nein, aber du hast recht, es gab ja diese Absprache, auch wenn das 96 bestreitet. Und deswegen ist es in der Tat, oder wäre es in der Tat nicht verwunderlich, wenn denn dann auch dieses Mal eine Absprache getroffen worden wäre. Es wäre sicherlich nicht die erste und wird auch wahrscheinlich nicht die letzte sein.
So. Und natürlich würden es niemals zugeben.
Nein, das wird, das dürften sie ja auch nicht. Das wäre auch
sie ja nicht. Ja. Beide Parteien würden das vermutlich eher nicht zugeben. Ist auch völlig richtig. Tobi, eine Sache für noch nach dem Spiel. Wie war eigentlich die Stimmung in der Mixzone bei den 96 Spielern? War die überragend gut oder?
Also sie war schon sehr gut, ja. Sie waren schon zum Teil gelassen, haben da ihre Scherzchen gemacht. Besonders glücklich wirkte wirklich Niklas Füllkrug. Der sah so aus, als hätte der Tränen in den Augen. Also der muss wirklich total überwältigt gewesen sein. Und dem war das auch echt richtig wichtig, dass er das Tor gemacht hat, dass er hier zum Derby-Held wird, nachdem er so eine schwere Phase hier auch bei uns hatte. Und ich glaube, dem liegt die Geschichte wirklich am Herzen. Auch Marvin Bakalorz war wie elektrisiert. Also das hat man schon gemerkt und sie waren alle doch relativ gelassen. Sie hörten Jubelschreie aus der Kabine. Sie haben gleich die Musik aufgedreht. Also es war eine ganz andere Stimmung, als es vorher war. Und natürlich noch am Siedepunkt oder auf dem Siedepunkt kam die Stimmung dann, als natürlich Martin Kind alle umarmt hat. Das war wahrscheinlich dann, da war der Ekstase dann keine Grenze mehr gesetzt. Das war groß.
Das war groß. Ja, Hans hat während des Spiels schon etwas getwittert, an das ich mich gerade erinnere oder beziehungsweise vorhin erinnert habe. Du hast geschrieben, wir kriegen einfach gar kein Tor mehr rein und dann ist gut. 560 Minuten inzwischen ohne Gegentor, das ist doch der Plan zum Aufstieg, oder nicht?
Das ist der Plan zum Aufstieg. Das kam ja auch so ein bisschen, glaube ich, auch ja mit dem Trainerwechsel einfach. Wir hatten ja alle sofort das Gefühl, dass wir in den Spielen unter anderem weiter jetzt defensiv einfach viel besser stehen. Und wenn du das weiter so machst, ich bin davon überzeugt, wir kriegen kein Gegentor mehr und dann steigst du auch auf.
Was ich erstaunlich finde an der Entwicklung ist, dass derjenige, den wir eigentlich durch die Bank weg am stärksten gesehen haben, nämlich Anton, derjenige ist, der seinen Platz verloren hat und trotzdem die Stabilität im Prinzip zugenommen hat.
Aber jetzt war er ja wieder dabei.
Ja, aber nicht auf der Innenverteidigerposition.
Das stimmt.
Hübner hat in den Rang abgelaufen und das fand ich schon erstaunlich, weil Anton war eigentlich sehr konstant unter Stendel und hätte ich jetzt nicht als das war jetzt ja kein Problem, aber nicht als denjenigen gesehen, der möglicherweise durch sein Rausnehmen zu einem positiven Effekt führt, so will ich es mal formulieren.
Das stimmt, das ist, aber ich glaube, das ist halt auch was mit, wie sieht der Trainer das? Das ist genau wie unsere Diskussion vorhin über Pripp. Du würdest Pripp auf die Bank setzen und wir würden ihn spielen lassen. Das ist ja immer so, wie man den Spieler auch im Training sieht und vielleicht hat Stendel was in Anton gesehen, was Breitenreiter aber noch nicht sieht. Ich glaube schon, dass er sieht, dass das ein guter Kicker werden kann, der auch auf jeden Fall Bundesliga-Niveau hat, aber vielleicht will er ihm einfach mehr Zeit geben. Und da glaube ich schon, Breitenreiter hat bewiesen in auf seinen Trainerstationen schon, dass er mit jungen Spielern gut kann und dass er die auch nicht verheizt. Und vielleicht will er ihn langsam aufbauen und der Hübner ins kalte Wasser geworfen wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der spielt gut. Also passt sich super an.
Ja, wir haben, guck mal, wie viel haben wir rumprobiert in der Saison in der defensiven Viererkette? Oder wie viel hat Daniel Stendl, muss man eigentlich ehrlicherweise sagen, rumprobiert? Die einzige Konstante gab es eigentlich in Waldemar Anton. Ich finde das auch zu Recht, aber ich sehe in der Tat die Position davor noch einen Tick stärker. Ich sehe ihn nicht so als Innenverteidiger. Ich hätte ihn lieber noch auf der 6, vielleicht sogar anstelle eines Mann Schmiedebachs, den du nicht rausnehmen kannst, weil er Kapitän ist. Aber wir haben ja noch eine Saison danach. Schauen wir mal, was da passiert. Aber ich finde, einmal mit Breitenreiter, aber auch schon vorher mit Florian Hübner, haben wir eine Stabilität gewonnen. Das mag Zufall sein, aber für mich, ja, nicht nur für mich, also das nicht sofort, aber kurz nach Hübis Auferstehung in der Startelf haben wir keine Tore mehr gekriegt. Und das war ja so schon in den letzten beiden Spiele unter Stendl so. Und da muss ich ganz klar sagen, Hübi wurde vielleicht die ganze Zeit falsch beurteilt.
Vielleicht.
Und ja. Ich meine, André lässt anders verteidigen, ne? Da sieht man ja auch. Aber ich finde, Florian Hübner, der macht da auch keine Fehler. Er hat einen dicken Bock gehabt. Wo war denn das, sag mal? Wo er das Gegentor verschuldet da. Meine Herren, Freunde, helft mir.
Ich weiß es
nicht. Hört ihr mir noch zu? Ich komme gerade nicht drauf. Ich weiß, welche Szene du meinst. Ich sehe die Szene auch vor mir.
Das war das, wo er und Sané immer im Wechsel die dicken Böcke gemacht haben.
Jeder durfte mal was... Je mehr die sich eingespielt haben, desto größer wurde die Stabilität. Und das haben wir jetzt.
Genau.
Jetzt sieht man, warum Hübner auf dem Zettel von Erstligisten stand. Das sieht man jetzt. Weil der auch über Mentalität, aber auch über Spielverständnis und so kommt. Der holzt auch nicht die Bälle einfach so blöd nach vorne. Der versucht schon kontrolliert aufzubauen, guckt, wo ist ein Mitspieler, wen kann ich anspielen. Mir gefällt das mit Sané und Hübner und eigentlich, wie gesagt, lieber Anton noch einen davor. Das würde mir richtig gut gefallen und das wäre auch eine Defensive für das untere Mittelfeld der Bundesliga.
Hübner war ja nun auch, er kam ja wirklich mit vielen, vielen Vorschusslorbeeren aus Sandhausen nach Hannover. Bester Verteidiger der zweiten Liga und da waren alle so ein bisschen irritiert, dass das nicht so gut lief am Anfang der Saison. Von daher,
vielleicht wollte Daniel ihn nicht, weiß man's?
Vielleicht wer weiß das schon, ne? Also klar.
Oder kann mit fertigen Spielern nicht so umgehen. Das ist ja, kann ja viele Gründe haben, weißt du? Wenn du verteidigst wie ein Jugendtrainer, dann bist du vielleicht auch von der Art her eher offen für junge Spieler, denen du noch viel beibringen kannst.
Hast du gerade gesagt, wenn du verteidigst wie ein Jugendtrainer?
Habe ich das gesagt?
Das lassen wir einfach mal so stehen. Nee, das lassen wir einfach mal so kurz wiederholt. Lassen wir das im Raum stehen.
Das ist sehr nett von dir. Wir sind
noch im Off, ne? Jetzt mal kein Off. Einer, der auch mit dem Trainer ganz gut können sollte und der vielleicht so ein bisschen untergegangen ist an dem Samstag gegen Braunschweig, ist Sagan Renbahse. Der hat verlängert. Noah 2021 ist das Stichwort. Und Hans, ist es wichtiger, dass er bis 2021 bleibt oder dass wir da jetzt wenigstens erstmal Ruhe haben, was dieses Thema angeht?
Also ich glaube, erstmal Ruhe haben. Dann habe ich heute gelesen, dass es schon wieder ein anderer Berater ist, als der sich da mal beim Training vorgestellt hat. Das fand ich auch zumindest mal erwähnenswert. Und ja, böse Zungen behaupten ja, das ist das Einzige, was er machen konnte, weil er halt verletzungsanfällig ist. Und da hatte ich noch wenig Gegenargumente. Er ist schnell, er hat bewiesen, dass er auch mit dem Ball umgehen kann, aber er muss jetzt diesen nächsten Schritt machen. Er muss beweisen, dass Arsenal dran war, dass Bayern angeblich an ihm dran war. Das könnte eine ganz doofe Geschichte werden, glaube ich. Deswegen erstmal auf jeden Fall gut, dass, also wie er es gemacht hat. Er hat gesagt, Hannover war immer meine erste Wahl und das ist hier seine Heimat und er fühlt sich hier wohl und er hatte nie an was einen anderen Verein gedacht. Das sind meinetwegen auch nur...
Bettwäsche! Ich habe immer in 96 Bettwäsche geschlafen.
Ja, genau. Er hat immer 96 Bettwäsche geschlafen. Aber ich glaube, für seinen jetzigen Karrierezeitpunkt, gerade, der muss ja auch merken, dass er oftmals verletzt ist, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und vielleicht hat er auch tatsächlich jemanden in seinem Umfeld, der ihn wirklich gut berät und der ihm gesagt hat, bleib erstmal bei Hannover, entwickel dich weiter. Du hast im Breitenreiter halt auch einen Spieler, der dich als Jung weiterbringen kann. Und wer weiß, was in 2-3 Jahren ist. Wenn wir dann Champions League spielen, dann hat er keinen Grund mehr zu wechseln.
Definitiv. Tobi, glaubst
aber du... Aber sein Körper macht mir Sorge, ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wird der bis 2021 noch fit? Ist so die Frage. Also, jetzt mal im Ernst. Der hat jetzt so viele kleine Repressuren und alle waren ja irgendwie Knie, Hüfte, also irgendwo im muskulären Bereich, ne? Unter Umständen reicht's vielleicht gar nicht.
Und aber dann ist es auch kein großes Risiko. Der wird ja jetzt nicht zugeschissen mit Geld von uns. Da sind wir uns doch auch einig. Der hat eine deutliche...
So ganz günstig war die Verlängerung, glaube ich, nicht, du.
Ja, aber er hat eine deutliche Gehaltssteigerung gekriegt, weil er vorher, das sind doch immer diese korportierten 5.000, 6.000 Euro im Monat, die man als Jugendspieler kriegt, wenn man in den Profikader aufwandert. Natürlich kriegt er jetzt mehr als 60.000, 70.000 im Jahr. Da sind wir uns alle einig. Aber der wird doch nicht locker die Millionengrenze durchstoßen haben, oder?
Ja, durchstoßen denke ich nicht, aber ich mit Prämienregelung, ich weiß es nicht. Also
eine Prämie ist ja nicht schlimm, der spielt ja nie.
Ja, habe ich aber irgendwas gelesen mit 500.000. Also
ja, finde das schon teuer. Ich finde das teuer, muss ich ganz ehrlich sagen, für jemanden, der in der Saison mehr verletzt als gespielt hat. Ich war ja eher der ihn kritisch gesehen hat, zumindest als er anfing, diese Flausen im Kopf zu haben. Wenn ich mit 6 Beratern mir 3 Verträge aushandeln lasse und dann den 4. immer noch nicht unterschreibe, dann stimmt da auch irgendwas grundsätzlich nicht. Natürlich, jetzt haben wir Ruhe, aber bei mir muss er jetzt erstmal liefern, ne? Ich bin ihm da schon noch ein bisschen übel, dass er da, ich meine, ey Gott, der hatte hier 5 Profispiele oder was und fing schon an, von Größerem zu träumen. Das bleibt mal auf dem Teppich, Mensch. Also reiß dir erstmal einen Arsch auf, geh erstmal durch die Scheiße, durch die anderen gelaufen sind, du, und dann kannst du dich immer Forderungen stellen. Aber für mich war das ganz wenig Herz und viel, viel, viel Portemonnaie. Und das ist nicht so meins.
Also man hat ihm jetzt auf jeden Fall gezeigt, dass man an ihn glaubt und dass man auf ihn setzt für die Zukunft. Und jetzt hat er tatsächlich, da bin ich ganz bei dir, er muss jetzt auch mal liefern, er muss jetzt mal auch, ja gut, was heißt, er muss verletzungsfrei bleiben. Das ist ja nicht sein, da kann er ja nicht viel machen, aber er muss jetzt zeigen, dass er das Geld, was wir jetzt investiert haben, und er muss das zurückzahlen, ganz klar.
Genau. Ein professioneller Lebensstil hilft aber auch.
Führt er denn nicht?
Ich weiß nicht, ob in Person, aber ich erkenne schon, dass viele, viele Spieler, die häufig verletzt sind, gerade so muskuläre Art etc. pp., oftmals nicht das entsprechen, was man unter Profifußballern sich vorstellt, beziehungsweise was die Sportmediziner darunter vorstellen.
Das wissen wir bei Noah Joel Sarenrenbase natürlich nicht, was er tut. Was wir zumindest gelesen und gehört haben, ist, dass es eine Ausstiegsklausel gibt. Selbstverständlich gibt es eine Ausstiegsklausel. Wir sind ja bei Hannover 96 und die soll aber nicht im Sommer 2017 greifen können. Also er ist nicht in 3 Monaten schon wieder weg, sondern Moment.
Kind hat nur gesagt, da wird's richtig teuer. Und ein anderer hat gesagt, da gibt's keine. Auch interessant.
Ja, übrigens. Also ich habe das jetzt so gehört, dass es gar keine für diesen Sommer gibt und danach wird es A, richtig teuer und B, hängt es von vielerlei Konstellationen ab. Ich gehe mal davon aus, das bezieht sich dann auf Liga-Zugehörigkeit und solche Geschichten. Vielleicht, wenn man dann irgendwann mal wieder abgestiegen ist, wird er günstiger und wenn man Champions League spielt, wird er ganz teuer oder so. Keine Ahnung. Und natürlich auch, wie lange der Vertrag von ihm noch läuft. Er läuft jetzt noch 4 Jahre bis 2021.
Findet ihr es denn richtig, dass man so einem Spieler in der Situation so einen langen Vertrag gibt? Was mich etwas irritiert an der ganzen Geschichte ist, ist ja eine Entwicklung. Ja, das heißt, er hat ja diesen Vertragsentwurf auch schon längere Zeit vorliegen und dann hatten wir diese Beratergeschichten, habt ihr alles besprochen. Was mich nur interessiert ist, wir gehen ja davon aus, dass wir aufsteigen und dann planen wir ja eine Mannschaft für die erste Liga. Und mich würde mal interessieren, ob der Verein wirklich glaubt, dass dieser Spieler eine Bereicherung für die erste Liga ist. Ich glaube das nämlich nicht. Als Backup-Player und so weiter und so fort alles in Ordnung oder mal als jemand, der in der 70. kommt, nochmal einen Druck machen kann, auch in Ordnung, aber als wirklichen Startspieler, erster Elf Bundesligaspieler sehe ich ihn nicht und dementsprechend bin ich etwas überrascht gewesen, ob der Entscheidung.
Also der Verein sieht das hundertprozentig so, sonst würden sie ihm nicht solch einen Vertrag geben.
Ja, eben drum, deswegen.
Also das und ich finde es auch richtig. Also er hat auch gezeigt in seinen Spielen, die er gespielt hat, dass er in der zweiten Liga noch viel mehr, aber auch in der ersten Liga schon, dass er den Druck nach vorne machen kann, dass er da für ordentlich Dampf auf seiner Seite sorgen kann, in Zahlen, wie gesagt, in der zweiten Liga mehr. Ich fand optisch ihn in der ersten Liga noch stärker, was er da an Räumen ja auch potenziell bekommt. In der ersten Liga wird ja ein bisschen anders Fußball gespielt. Diese Räume wird er nutzen können und an denen werden wir unsere Freude haben, wenn er denn fit ist. Da habe ich ein viel größeres Problem mit seinem Körper, denn mit seinen Fähigkeiten.
Du musst eben auch heutzutage einfach in das Risiko eingehen, in Potenzial zu investieren erstmal. Der Junge hat Potenzial und wenn er das ausschöpfen kann und verletzungsfrei bleibt, glaube ich auch, dass er eine Verstärkung für die Bundesliga ist, ganz klar.
Denke ich auch. Aber wie ihr ja schon gesagt habt, er muss jetzt muss er liefern, ne? Und da bin ich noch so ein bisschen skeptisch, ob das alles so funktioniert. Nächste Woche, Aue. Jungs, wir spielen gegen Aue, auswärts. Und die gute Nachricht, ich bin nicht vor Ort im Stadion. Ihr könnt also
Auswärtssieg,
das ist super. Ihr könnt also alle viel Geld auf eure teuren Tippscheine schmeißen und euch freuen, dass ihr dann gewinnt, denn ich werde nicht hinfahren. Aber 96 muss hinfahren und muss sich auch ein bisschen überlegen, wie man so ein Spiel angeht. Tobi, wir haben tatsächlich jetzt so ein bisschen Probleme gehabt, möchte ich behaupten, auswärts, wenn ich mir die letzten Spiele so angucke. Und da möchte ich einfach auch behaupten, es lag nicht nur an mir. Wir haben in Würzburg nur 0-0 gespielt, wir haben auf St. Pauli nur 0-0 gespielt, wir haben in Karlsruhe 2-0 verloren und das Dresden-Spiel, na gut, das ist jetzt schon 2 Monate her, 2-1 gewonnen, aber auch da erinnern wir uns natürlich alle daran, dass das nicht weltüberragend war, was wir da geliefert haben. Haben wir ein Auswärtsproblem, Tobi?
Also wir sind zu Hause sicherlich stärker als auswärts. Das sind aber viele Mannschaften. Ein Problem, ich tue mich damit schwer. Ich glaube, unter Daniel Stendl hatten wir ein leichtes Auswärtsproblem. Jetzt auch kein massives, weil wir zum Beispiel in Spiele wie in Dresden, die du eigentlich gar nicht gewinnen darfst, gewinnst. Jetzt unter dem neuen Trainer André Breitenreiter reicht mir Würzburg halt nicht aus, um das beurteilen zu können. Das war am Ende der englischen Woche. Drittes Spiel in 7 Tagen. Da bist du vielleicht auch ein bisschen müde. Hättest auch gewinnen können, wenn Martin Hanigan nicht so ganz genau zielt, sondern den vielleicht nur in die Mitte setzt. Von daher, ich weiß es ehrlich gesagt nicht und würde erstmal sagen, wir haben grundsätzlich kein Auswärtsproblem und wir werden auch kein Problem in Aue haben.
Wir werden kein Problem in Aue haben. Haben wir eher ein Problem in Heidenheim und in Sandhausen oder wie siehst du das?
Glaube ich ja. Ich glaube, in Aue werden wir weniger Probleme haben. Aue hat erstmal einen ordentlichen Dämpfer bekommen. Gegen 10 Nürnberger zu verlieren, das musst du auch erstmal nach der guten, sie hatten ja wirklich eine gute Serie. Sie waren ungeschlagen unter ihrem neuen Supertrainer und waren auf einem richtig guten Weg, waren die erfolgreichste Mannschaft, was die Formtabelle angeht und haben jetzt in Nürnberg gegen 10 Nürnberger erstmal schön verloren. Das heißt, die Euphorie ist da so ein bisschen raus. Wir kommen euphorisiert vom Derby-Sieg. Ich denke, es wird eine sehr, sehr interessante Aufgabe. Es wird kein Selbstläufer. Wir müssen hochkonzentriert sein, alles auf den Platz bringen. Aber im Großen und Ganzen rechne ich da mit einem Auswärtssieg. Das ist für mich noch, ja, beinahe doch die leichteste Aufgabe, die wir haben.
Ich bin fast ein bisschen enttäuscht von dir, Tobi, dass du den Namen des Trainers von Aue nicht sofort parat hattest. Ich habe das genau gemerkt, dass der Domenico Tedesco...
Tedesco hätte ich sagen können, aber seinen Vornamen nicht. Und deswegen habe ich es lieber gelassen.
Nein, das war natürlich nur Spaß.
Ich hätte jetzt auch noch sagen können, dass Tedesco der Deutsche heißt, aber das geht, glaube ich, zu weit.
Vollstes Verständnis dafür. Hans, du fährst auch nicht auswärts nach Aue und auch deshalb sind die Chancen gewachsen, dass wir da gewinnen, oder wie siehst du das?
Also ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, es wird noch mit das schwerste Spiel, was wir jetzt haben, ist das in Aue. Weil eine Mannschaft, Heidenheim, die spielen ja um die goldene Ananas quasi. Ich glaube nicht, dass die sich so reinhängen werden wie Aue am Samstag, weil die wollen nicht in die dritte Liga absteigen. Die werden kämpfen, gerade weil die jetzt auch natürlich den Knacks gekriegt haben durch dieses Spiel gegen Nürnberg. Nichtsdestotrotz, gerade weil du nicht dabei bist und ich habe das ganze Thema ja, wir kommen ja gleich zum Tippen, da werde ich dann nochmal aufgreifen, warum wir auf jeden Fall gewinnen und ich kann auch genau sagen, wie hoch.
Warte, ich trage schon, ich weiß schon, was bei dir reinkommt, ich trage das schon mal ein, ja?
Tag ist schon mal ein, ja.
Ja. Alles klar. Den Zuhörern erklären wir gleich.
Wir werden das gleich aufklären, ja.
Genau.
Ja.
Den Zuhörern erklären wir das gleich. André, Blick auf die Heim- und auf die Auswärtstabelle. Zu Hause sind wir tatsächlich die Macht in der zweiten Liga. 5 Punkte mehr als der zweite in dieser Tabelle, Union Berlin. Wir haben 38 Punkte aus 15 Spielen geholt. Und da möchte ich fast behaupten, da wäre noch mehr drin gewesen. Aber egal. Auswärts nur Platz 6. 18 Punkte aus 14 Spielen. 20-20 Tore. Das heißt, wir haben von unseren 29 Toren sogar 20 auswärts kassiert. Macht dir das ein bisschen Sorge, ob der Tatsache, dass wir noch 3-mal auswärts und 2-mal zu Hause spielen?
Nö.
Danke.
Hey, was sollen wir denn da Sorge machen? Also jetzt mal ganz ehrlich, es ist der 29. Spieltag vorbei, wir haben 56 Punkte. Ich habe mehrfach gesagt, das ist viel zu wenig, aber wir haben sie. Wir sind auf dem zweiten Tabellenplatz und 2 Punkte vor. So, jetzt gucken wir uns mal die anderen Spiele an. Stuttgart muss gegen Union Berlin zum Beispiel direkt am nächsten Spieltag spielen. Wir müssen gegen Aue spielen. Dann müssen wir noch nach Heidenheim und wir müssen noch nach Sandhausen. Zwischendrin kommt nochmal Stuttgart zu uns und Düsseldorf. So, auf dem Papier müssen das letztendlich 5 Siege sein. Machen wir uns doch nichts vor. Und dementsprechend musst du halt in Aue gewinnen. Du willst aufsteigen, du willst zurück in die erste Liga, dann darfst du halt in Aue nichts mehr liegen lassen. Denn du hast, wie Tobi das ja eben schon dargelegt hat, schon zu viel liegen lassen. Also ist das ein Pflichtsieg. Und dementsprechend geht da auch kein Weg dran vorbei. Das ist auch nicht schön zu reden. Wir können nicht dauernd immer Ausrutscher, Ausrutscher, Ausrutscher haben. Jetzt heißt es durchstarten. Und mal ganz ehrlich, Leute, sollen wir uns noch vor Aue in die Hose machen? Also, nee.
Hans, wie ging das Hinspiel aus? Ha, falschen Fuß erwischt. Ich sag's dir, 2-0 für Hannover. 2-0 für Hannover. Wir haben 2-0 zu Hause gewonnen gegen Aue.
Eins der schlimmsten Spiele in dieser Saison.
Aber da war ich doch auch im Stadion. Ich wollte, da haben wir doch noch danach die Auer Fans so gelobt, oder? Das war doch
mit ja, stimmt, weil die so witzig waren.
Ja, jetzt, ja. Siehst du, ich musste nur kurz nachdenken. Ich bin halt auch nicht mehr der Jüngste.
Tobi Krause, wer hat die Tore
geschossen? Übrigens hat auch da der Füllkuchentor gemacht.
Ja, genau.
Ja, aber es war ein ganz, ganz schlimmes Spiel. Daran erinnere ich mich noch äußerst gut. Beide Stürmer haben da übrigens getroffen, auch Martin Hanek. Und nach dem Spiel, unfassbar, jetzt werde ich, glaube ich, niemals vergessen, wie Pavel Dotschev gefragt nach dem Spiel sagt, ja, es war eins der besten Spiele für die zweite, in der zweiten Liga, Werbung für die zweite Liga, und es war so ein grottenschlechter Kick. Meine Güte, Aue, damals auch, glaube ich, abgeschlagener Letzter oder irgendwas.
Hast du denn auch so gepöbelt wie mich? Hast du die Spiel am Siede geguckt? Keine Ahnung. Doofnase.
Ja, so ähnlich habe ich das gemacht. Ja, okay. Ja,
genau. Also der Kicker erinnert an dieses Spiel mit viele Torszenen beiderseits, aber auch viele Unzulänglichkeiten. Spielerisch so. Auf mäßigem Niveau. Spieler des ganz Tages recht. Marvin Bakalot. So, jetzt haben wir uns auch ein bisschen an die Vergangenheit erinnert. Tobi hat sich an den anderen Lieblingstrainer von Erzgebirge Aue erinnert. Und jetzt kommen wir zum Tippen. Erstens, eine Fanfare sei vorgestellt, die Titanic-Musik im Hintergrund an Tim. Tim hatte 1-0 getippt und Tim hat gesagt, dass Füllkrug trifft. Er hat zwar gesagt, dass er das in der 93. Minute macht, aber wir wollen jetzt hier nicht pingelig werden an dieser Stelle, sondern uns freuen, dass Tim so gut getippt hat. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Glückwunsch an Tim. Und da merkt man mal, welche Qualität bei 96freunde.de zu lesen
ist. Auf jeden Fall.
Wo man Tim regelmäßig über die Spiele schreiben.
Ja, und wie wenig Ahnung der Borschel hat, verdammte Kacke, noch ein.
Wer jetzt nicht lachen konnte, der sollte sich die letzte Folge nochmal anhören. Gibt's auf meinsportradio.de zu hören, findet ihr dort unter Hannover liebt. Da könnt ihr die ganzen letzten 8, 10, keine Ahnung wie viele Folgen nochmal anhören. Und dann wisst ihr auch, warum André das eben gesagt hat. 3-0 war es nicht, André. Dafür darf André, weil er so weit weg war. Nein, am weitesten weg war natürlich Tobi Krause, Entschuldigung. Tobi,
am weitesten weg. Ja, wäre das Hans gewesen, hättest du gesagt, Tordifferenz, richtig Tagesliga. Hör das auf.
Nee.
Hier läuft schon alles richtig.
Hier läuft alles notariell beglaubigt, genau. Notar Tobi. Nein, Tobi Krause, was du getippt hast, tippen wir, sage ich jetzt nicht, aber wir sagen, du darfst als erstes tippen. Wie geht's aus?
Aber ich sag's, ich wiederhole diesen Tipp. Ich werde das bis zu dem Saisonende durchziehen, sofern ich hier nochmal zu Gast sein darf. 96 verliert 0-2.
Meinst du, weil hat so gut funktioniert?
Weil es geklappt hat, weil es gegen Braunschweig, ich habe oftmals 6, 7, 8, 9, 10-0 getippt und wir haben irgendwie 1-1 gespielt. Komm, 2-0 für Aue.
Aberglaube wird bei uns groß geschrieben. Hans, jetzt du. Ich weiß ja schon, was du tippst. Erzähl's noch den Hörern.
Du hast es schon wahrscheinlich schon eingetragen. Ich habe ja gegen Peine Ost getippt, dass wir 1-0 verlieren, nämlich durch meine Theorie, dass wir 2-0, 1-0, 0-0, 0-1. Da habe ich natürlich, dumm wie ich war, natürlich falsch gedacht. Tatsächlich ist es so, 2-0, 1-0, 0-0, 1-0 jetzt gegen Braunschweig und jetzt gewinnen wir natürlich 2-0 gegen Aue.
Ja, tut mir leid, habe ich gerade schon getippt. Das ist jetzt ärgerlich für dich.
Habe ich ja aufgeschrieben, Hans. Welche Überraschung. André, was schreibe ich bei dir?
Verdammt. Eben war ich noch ganz vorne, dann erzählt der Tobi Krause Quatsch, dann wird er vorgezogen und hätte doch glatt den 2-0-Tipp gemacht. Jetzt muss ich natürlich gegen Hans hier punkten, das ist natürlich klar. So, wie funktioniert das mit der Tordifferenz? Was kann ich tippen? Also wenn ich 5-5 tippe und wir spielen 1-1, habe ich gewonnen, ne?
Ja.
Ja, dann gewinnen wir 5-0.
5-0. Alles klar. Das ist ein vernünftiger Tipp.
Was für das denn für ein
Naja. Finde ich vollkommen richtig. So wird es ausgehen. Mein Tipp. Ja, komm. Wir kriegen endlich mal ein Gegentor unter André Breitenreiter. Ich glaube, 560 Minuten werden nicht mit mehr als 90 Minuten hinzuaddiert. Ach, der Satz war doof. Steckt es euch. 1-3. Hannover gewinnt 3-1, aber ein souveränes Ding. Und wir feiern nächste Woche hier weiter. Haben wir für heute genug gefeiert, lieber Derby-Sieger Hans?
Wir haben heute, ja, wir könnten eigentlich noch weiter feiern, aber ich glaube, es reicht jetzt.
Es reicht.
Nächste Woche geht's weiter. Nächste Woche feiern wir weiter.
Finde ich auch. War mir ein Vergnügen. Vielen Dank, Hans.
Vielen Dank, Tobi. Vielen Dank, André. Vielen Dank nochmal, Tobi.
Vielen Dank, Derby-Sieger Tobi.
Vielen Dank, Tobi. Vielen Dank, liebster André. Vielen Dank, Hans.
Und auch Derby-Sieger André. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich ertragen habt. Und Peggy, wir sehen uns noch.
Peggy und Al werden sich wiedersehen. Wir sind nächste Woche wieder dabei, denn dann sprechen wir natürlich über das Spiel gegen Aue, was, wie ihr jetzt alle wisst, 3-1 ausgehen wird und schauen dann auf das nächste Heimspiel. Das dürfte dann Fortuna Düsseldorf schon wieder sein.
Ja, was war noch so? Noch einen Blick auf das Restprogramm der vier Aufstiegsaspiranten?
Das machen wir nächste Woche. Wenn da noch vier Spiele für die vielleicht sogar noch vier Aufstiegsaspiranten sind, sprechen wir genau darüber. Ihr folgt uns auf Twitter, ihr folgt uns bei Facebook, ihr liked, retweetet und kommentiert und was ihr nicht alles tun könnt, da freuen wir uns sehr. Allen voran der Hans. Kommt uns bloß nicht live besuchen und denkt dran, wir steigen auf.
Wir kommen wieder.
Wir sind das geilste Team der Liga. Das war's für diese Woche. Das war's für diese Woche. Tschüss.
Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.